Vinyl und Wein, der Musikpodcast, der zusammenbringt. Spannende Persönlichkeiten, einzigartige Alben auf Vinyl und liebevoll ausgesuchter Wein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Vinyl und Wein. Mein Name ist Boris Rogosch und gemeinsam mit unserem Sommelier Jonas Hauke begrüßen wir in dieser Episode den Musiker, Produzenten und Klangarchitekten Christopher von Dailen, vielen besser bekannt unter seinem Künstlernamen Schiller. Seit mehr als 2 Jahrzehnten erschafft er elektronische Klangwelten zwischen Ambient, Pop und orchestralen Soundlandschaften. Und er gehört damit zu den erfolgreichsten deutschen Elektronikkünstlern. Mit seinem aktuellen Album Euphoria ist ihm erneut der direkte Einstieg auf Platz 1 der deutschen Charts gelungen. Und wir sprechen auch darüber, wie dieses Album entstanden ist, aber auch über seine bevorstehende Tour und darüber, warum er als Künstler eigentlich nie selbst im Mittelpunkt stehen wollte. Außerdem erzählt Christopher von seiner musikalischen Sozialisation am Klavier, von seinen ersten Jobs in Musikstudios und Verlagen und von einem ganz besonderen Konzert, das er kürzlich vor 5000 Leuten in Kiew gespielt hat. Natürlich geht es bei Vinyl und Wein auch um die Musik, die unseren Gast geprägt hat. Und da landen unter anderem auf dem Plattenteller Crosby, Stills & Nash, Fleetwood Mac, Genesis, La Düsseldorf oder auch die Pet Shop Boys. Klassiker zwischen Folkrock, Krautrock und Pop. Und im Glas, da probieren wir uns durch einige spannende Weißweine von Chardonnay aus Kalifornien, aus Südafrika und Südtirol bis zu einem großen Silvaner aus Franken. Eine Folge über Klang, Erinnerungen, Lieblingsplatten und natürlich auch über guten Wein. Viel Spaß mit Vinyl und Wein und Christopher von Dailen. Aber vorher gibt's noch ein kleines bisschen Werbung. Feinkost Käfer, die charismatischste Feinkostmarke im deutschsprachigen Raum. Wer schon mal im Stammhaus von Feinkost Käfer in der Prinzregentenstraße in München durch die kulinarischen Produktwelten gewandelt ist, der weiß, dieses Lebensmittelgeschäft ist eine wahre Bühne, auf der stetig neue, überraschende Gaumenfreuden aus der Region, der Ferne und natürlich eigene Kreationen präsentiert werden. Vor allem der Weinkeller beeindruckt mit auserlesenen Weinen und Spiritosen, darunter wahre Schätze, die wir natürlich auch sehr, sehr gerne in diesem Podcast verkosten. Und wer es nicht nach München ins Stammhaus schafft, für den gibt es den Feinkostkäfer Online-Shop. Der bietet eine großartige Vielfalt an sorgfältig ausgewählter Kulinarik und natürlich Weine für höchste Geschmackserlebnisse. Unter www.feinkost-käfer.de könnt ihr diese vielen Köstlichkeiten aus dem Online-Shop direkt zu euch nach Hause kommen lassen. Also viel Spaß beim Entdecken der Käfergenusswelt unter www.feinkost-käfer.de. Feinkost Käfer, die charismatischste Feinkostmarke im deutschsprachigen Raum.
Schöne Einstimmung, lieber Christopher von Dailen. Hast du uns was Schönes mitgebracht und schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Ja, das war zum ersten Mal über Kopfhörer gehört, ehrlich gesagt, das Stück. Das war noch bewegender als ohne Kopfhörer.
Bewegend wird es hier heute hoffentlich auch. Und wir hoffen, dass wir natürlich ganz viel von dir erfahren. Wir haben 7 Songs hier, die du uns ausgesucht hast. Und wir haben 5 Weine. Also wir haben einiges vor. Jonas ist natürlich auch unter uns und hat eine kleine Botschaft für uns mitgebracht. Nee, die Botschaft hat dir Christopher gegeben.
Botschaft wurde uns
wir haben ein Briefing bekommen, das wir so noch nicht kannten. Wollen wir damit einfach mal starten? Leute, es gab ein Weinbriefing. Sonst fragen wir so ab, ja, weiß oder rot? Und ja, eher weiß und nicht so gerne schwer oder eher leichter oder Riesling rauslassen. Und jetzt hören wir mal, wie Christopher uns gebrieft hat.
Zitiere. Nur weiß, unbedingt eiskalt, möglichst kräftiger, explosionsartiger Geschmack. Keine Pinot Grigio Hausfrauenplörre. Auf gar keinen Fall was aus Frankreich. Es sind wirklich 3 Gars. Am liebsten vollkommen übertriebener Retorten-Chardonnay aus Kalifornien, Südamerika oder Neuseeland. Deutscher Wein nur dann, wenn er wirklich krass auffällig schmeckt. Kein Schneider, sehr sympathisch. Kein Wein, bei dem das Etikett Coolness suggeriert oder einen bescheuerten WG-Losernamen trägt. Also ich muss echt sagen, das hatten wir bis jetzt tatsächlich noch nicht. Finde es sehr sympathisch, weil es natürlich einfach eine sehr einfache Auswahl ermöglicht. Ne? Weil es ist natürlich immer das Thema, man will natürlich was Spannendes zeigen, vielleicht was, was man noch nicht kannte oder die Gästin, der Gast noch nicht kannte. Aber hier war es jetzt eine relativ gute Sache und man konnte sich gut ein paar Sachen raussuchen.
Das freut mich sehr zu hören, das war auch meine Absicht, ehrlich gesagt. Aber es spiegelt auch ein bisschen mein Frust und meine Hoffnungslosigkeit wieder, wenn man denn irgendwann mal in einen vermeintlich gut sortierten Weinladen geht und möchte etwas Besonderes, mhm, etwas besonders Schmeckendes, es muss ja gar nicht besonders wertvoll oder teuer sein, sucht. Und als ein Nicht-Weinkenner, der sich also weder mit Regionen auskennt, noch sonst irgendwie da besonders artikuliert ist, dann rudert man genau mit so einer Beschreibung herum. In der Hälfte der Fälle geht es gut, in der anderen Hälfte wird man dann von der Weinladenfachkraft mit so einer Mischung aus Missgunst und Verachtung angeguckt. Und genau, und dann gibt's zur Strafe irgendwie so ein Hess aus Kalifornien oder man möchte einem so ein Barefoot-Wein andrehen. Aber das ist dann auch wiederum nicht das, was man eigentlich dann sucht. Deswegen ist es wahnsinnig schwer und ich lass mich extrem gerne verführen von Grafikdesign, von dem Look einer Flasche.
Ach, du bist Etikettentrinker.
Ja, ich bin Etikettentrinker und bin aber ganz oft dafür bestraft worden, weil man natürlich ganz oft dann vor einem Weinregal steht als Selbstauswähler und hat dann die Wahl zwischen so einem verschnörkelten vermeintlichen Familienwappen einer 200 Jahre alten Kellerei oder wie man das nennt und sieht daneben dann so ein ganz in Helvetica-Schrift ganz minimalistischem Etikett und denkt, ach, dann nehmen wir doch das lieber, wird aber genauso oft enttäuscht. Und deswegen hat sich dieses, das also bitte keine Weine, die einfach nur coole Etiketten haben wollen, aber am Ende auch dann ja eher unauffällig sind.
Ja, es gibt ja auch diese Weine mit den witzigen Namen, ne? Diese ganz lustige.
Ja, das sind so die heißen so wie die Schilder, die man bei den Tank- und Rast-Shops
genau, dann so kauft. Ich glaube, das sind auch eher Geschenkartikel. Die wurden nie getrunken von den Menschen, die sie gekauft haben, sondern das sind so Mitbringsel.
Ja.
Das ist halt auch immer das, so wie ein kleiner Scherz.
Sagen wir mal auf die Thematik, ne? Ganz auf die traditionalistischeren Familienbetriebe, da ist keine Grafikdesignerin und Grafikdesigner irgendwann mal angeheuert worden, weil du hast ja das Etikett seit 1661 und alle sind ja total glücklich. Und dann hast du oft irgendwie die Neuen, die teilweise in andere Wege gehen und vielleicht selber noch irgendwie arbeiten und die Erfahrung brauchen, aber ein geiles Etikett, das haben sie sich irgendwo machen lassen.
Ich muss gerade mal unterbrechen, gewünscht war eiskalt. Ich glaube, der ist nicht mehr eiskalt jetzt.
Das ist natürlich immer die Frage, ich finde das Thema Temperatur immer sehr, sehr spannend, weil sich da so ein bisschen auch die Welten oft scheiden. Was ist für dich eiskalt bei einem Weißwein?
Also wir haben gar keine Hemmung, auch Eiswürfel da rein zu kippen, je nachdem, ob es nötig ist. Die Erfahrung hat gezeigt, dass man einen mediokren Wein durchaus durch gezielte Kühlung noch ein bisschen aufwerten kann.
Ja, das stimmt.
Und deswegen im Zweifel lieber ein bisschen kälter als schon eine Stunde aus dem Eiskühler. Aber natürlich ist da nach oben die Skala offen. Wenn der Wein sich also bewährt, dann muss er sicherlich nicht 2 Grad
kalt sein, ne? Ja. Wir starten tatsächlich mit was Deutschem. Probier bitte auch schon ganz gerne.
Hast du nicht sagen sollen.
Du wartest jetzt noch nicht. Naja, also das sieht man ja, dass das Deutsch ist, glaube ich, am Ende des Tages.
Könnte Deutsch sein, wissen wir nicht ganz genau. Er könnte sich auch vergriffen haben. Die Flasche steht da. Nee, okay,
ich wollte sagen, vom Etikett, glaube ich, ist das in Ordnung. Das Weingut ist Rudolf May, sitzt in Franken in Rettstadt, Familienbetrieb. Noch relativ jung, Anfang der 2000er gegründet. Im VDP, das ist Silvaner als Rebsorte, was in den letzten Jahren so
ein
kleines...
Was heißt VDP?
Das ist der Verein Deutscher Prädikatsweingüter.
Ah, okay.
Das erkennst du immer auf der Banderole oder auf dem Flaschenhals, wenn ein kleiner Adler da drauf ist. Das ist der VDP-Adler, der Traubenadler. Und das VDP ist im Grunde ein Zusammenschluss verschiedenster Weinbetriebe, die sich aber alle durch besonders gute Qualität hervorheben. Und du musst nach gewissen Statuten arbeiten, nach gewissen Philosophien Weine machen und natürlich auch nach gewissen Qualitätsstandards arbeiten. Und dann gibt es im VDP, das kann man sich wie die Qualitätspyramide vorstellen, ich versuche das kurz zu halten, es gibt den Gutswein, es gibt den Ortswein und es gibt die Lagenweine. Und hier haben wir jetzt ein großes Gewächs, das ist der beste Wein, trocken hergestellt aus der besonders hochwertigen Lage, in dem Fall aus der Lage Himmelsfahrt, seit 2014 als große Gewächslage eingetragen. Ich finde, das ist ein schöner Opener in der Folge, weil es super frisch ist, tollen Trinkfluss hat, aber trotzdem hat es Holz gesehen, hat ein bisschen Struktur und hinten raus so eine gewisse Cremigkeit.
Trinkfluss.
Das ist eins der wichtigsten Wörter hier bei uns.
Ja. It's all about Trinkfluss.
Ja.
Da steht jetzt Silvana drauf. Das würde mir normalerweise nie einfallen, da dahin zu greifen. Ja. Aber wenn da jetzt Grauburgunder drauf stünde, würde ich es auch glauben. Ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen Silvana und Grauburgunder ist.
Fair enough.
Der schmeckt auf jeden Fall sehr angenehm und schmeckt leicht. Dennoch hat er eine gewisse Intensität. Ja, ich sagen.
Eine Tiefe, eine schöne Länge.
Also auf jeden Fall etwas, wo ich schon mal vielleicht, wenn wir fertig sind, ein Foto vom Etikett mache, um zu gucken, ob man den auch
nochmal wiederfindet.
Bei Amazon bekommt.
Ja. Das ist immer das schönste Kompliment. Unsere Weine gibt es übrigens bei Feinkostkäfer.
Ach, guck an.
Bestellen. Ja.
Ja.
Erste Aufgabe, schon mal so einigermaßen bestanden. Wir wissen ja nicht, wie euphorisch du werden kannst. Ne? Ob wir nachher noch ganz was anderes erleben oder ob das schon dein Euphorie-Level relativ hoch war. Wir kennen uns ja noch nicht so gut, Christopher.
Das war auf jeden Fall, also gemessen an dem, was man teilweise gerade von unterwegs ist und man möchte dann doch vielleicht mal nach einem Konzert schauen, ob man noch irgendwo ein Glas Wein an der meistens dann schon geschlossenen Hotelbar sich erschleicht, ist das natürlich etwas, wo man dann schon froh wäre, wenn es dann so etwas wäre.
Ja. Sorgst du da nicht vor in deinem Tour-Anforderung?
Nein, es gibt praktisch keinen Rider. Also wir haben einen sehr, sehr übersichtlichen Hospitality-Rider. Das hat sich über die Jahre so ergeben. Der war früher auch mal größer und dicker, aber irgendwann fängt man an, das ja albern zu finden, dass man im Grunde genommen sich statt um eine vernünftige Show oder um eine gute Darbietung zu kümmern, eigentlich mit der Kulinarik rumschlägt. Und der ist überschaubar. Da steht, glaube ich, irgendwie eine Flasche Weißwein drin und sehr offen gehalten und wir lassen uns dann überraschen.
Der Fokus ist dann eher auf die Show.
Ja, aber auf jeden Fall.
Das Drumherum muss ja auch stimmen, deshalb frage ich nur.
Ja. Ja, aber irgendwann haben wir festgestellt, dass wenn man irgendwie meint, gewisse Dinge zu brauchen, wir sind ja alle erwachsen, dann kann man die ja auch mitbringen.
Ja. Ja.
Dann muss man die Veranstalter, die ja teilweise auch schon gestraft genug sind, nicht noch irgendwie durch die Metro scheuchen und irgendetwas ganz oder irgendwo anders hinschicken. Ja. Oder wie das einige dann machen, das heißt es irgendwie M&M's, aber nur die Grünen und dann, wenn dann der Tourmanager mit dem Clipboard durch den Backstage wandert und dann sieht, dass da Blaue drin sind, dann gibt's Ärger, das ist alles Quatsch.
Weißt du, das Schönste ist, wenn du zukünftig dem Tourmanager sagst, ruf Jonas an, der sagt dir, was ich mag.
Genau,
sehr gut. Klingt
aber das gilt es erstmal noch zu prüfen. Aber jetzt, warum haben wir eben Crosby, Stills, Nash gehört?
Ja, weil natürlich die Hörgewohnheiten nicht an dem Elektronikhorizont enden und weil es eine Zeit gibt, in der ich mir gewünscht hätte, ein bisschen älter gewesen zu sein, als ich es am Ende war. Nun ist dieses Stück von 69.
Ja.
Ich bin Jahrgang 70, also da hätte man schon sehr weit zurückspulen müssen. Aber wenn ich Filme aus der Zeit angucke, also aus den späten 60ern, frühen 70ern Jahre, wenn ich gucke, wie die Menschen da angezogen waren, wie das Leben sich natürlich nicht aus eigener, sondern aus zweiter Hand angefühlt hat, dann wünsche ich mich gerne dahin, ohne da je gewesen zu sein. Und da ist jetzt das Stück, was wir gerade gehört haben, natürlich ein Titel, der in dieser Zeit durchaus, der da verortet ist und der natürlich, wenn man das jetzt mit der Musik, die uns heute umgibt, vergleicht, müsste man eigentlich danach jetzt Spotify abschalten und sagen, ist Schluss, fertig, neue Musik braucht man nicht mehr, das ist alles egal, denn es gibt so viel tolle Stücke und dazu gehört dieses, was wir gerade gehört haben, die so viel Echtheit in sich tragen und so viel lässiges Können. Wenn man das wiederum jetzt dann versucht, sich vorzustellen als Gewinner der letzten Grammy-Ausgabe, man das sich gar nicht vorstellen kann, dass das dieselbe Menschheit ist, die das zustande gebracht hat. Ja. Und natürlich, weil es mich auf eine ganz tiefe Art und Weise bewegt, das Stück.
Und das geht nicht nur dir so, sondern vielen anderen. Und ich fand, das war ein schöner Einstieg. Und es gilt, das Album, Debütalbum, muss man ja sagen, von Crosby, Stills & Nash, gilt auch als eines der Meilensteine der Folkmusik. Also haben auch einige andere Kritiker neben uns gesagt, das ist ein ganz gutes Album. Und ich finde, man hört es ja auch sofort raus. Ne? Man weiß, wer es ist.
Man weiß, wer es ist und vor allen Dingen ist wirklich diese lässige, schon fast provokative Sicherheit, in der das vorgetragen ist. Und wenn man das dann noch sich anguckt, es gibt ein, zwei Videos, auch aus der Zeit sogar, sie sind auch, glaube ich, auch bei Woodstock aufgetreten. Ja. Ein bisschen verwaschen, ein bisschen verblichene Farben, aber wenn man diese drei eigentlich ja totalen Anti-Helden, also aus heutiger Perspektive, im Prinzip betrachtet, die eigentlich damals schon viel zu alt waren für das, was sie gemacht haben, auch eigentlich gar nicht so aussahen, wie man vielleicht das eigentlich dachte, dass es sein müsste, damit natürlich wiederum auch einem Anti-Helden, also einer Anti-Helden-Schablone irgendwie entsprechen. Dennoch aber eben in der Zeit, da muss es natürlich ein bisschen sich vor Augen führen, da der Vietnamkrieg hat schon ein paar Jahre angedauert, die USA und die ganze Welt, der Westen war leicht verunsichert, keiner wusste so richtig, wie das alles so werden soll, und da hat natürlich jetzt so ein Stück noch eine ganz andere Dimension als die Summe der Töne. Wenn ich das natürlich dann vergleiche mit dem, was ich mache, wo man dann sagt, man muss erstmal 4 Stunden aufbauen und man braucht Strom, man braucht dies, man braucht jenes und alles kann kaputt gehen, und wenn ein Kabel nicht richtig gesteckt ist, dann gibt es entweder gar nichts zu hören oder Töne, die man nicht hören möchte. Und dann kommen dann eben diese 3 Menschen mit einer Gitarre, oder 2 waren es, glaube ich, und singen dieses Stück. Dann macht man sich natürlich schon Gedanken, ob der eigene eingeschlagene Weg der richtige ist. Aber da ich nicht singen kann und auch nicht Gitarre spielen kann, muss ich eben.
Kannst du nicht? Kannst du nicht singen?
Nein, überhaupt nicht.
Hast du das mal gemacht? Gibt es eine Aufnahme mit dir?
Hab das hier in Hamburg mal probiert, im Boogie Park Studio, ja. wo ich lange Praktikant war. Und haben das einmal probiert und es dauerte so 5 Minuten. Ich stand also an diesem Mikrofon und sah also Axel Wernicke, mit dem ich das zusammen gemacht habe, und auf der anderen Seite der Dassscheibe, und es dauerte wirklich, wahrscheinlich waren es nur Sekunden, und ich konnte an dem Gesichtsausdruck
sehen. Wollte ich gerade sagen, man sieht die Reaktion der Menschen, ja.
Ja, die Reaktion, und es ging also so nahtlos über in eine wirkliche Denkerpose, der überlegt hat, wie er mir das jetzt beibringt.
Ja. Oder im Kopf leicht so.
Ja,
ein leichtes Schütteln.
Ich musste es aber gar nicht, weil ich das selber, ich habe ja auch gar nicht wohlgefühlt dabei.
Du wolltest deswegen, es auch eigentlich.
Ich wollte eigentlich nicht.
Aber es ist ja ganz schön, wenn man es mal ausprobiert hat und gesagt hat, okay, das haben wir abgehakt.
Ja.
Dann trauert man dem nicht hinterher.
Überhaupt nicht, nein. Ich bin natürlich auf eine Art neidisch, wenn jemand wirklich einfach nur seine Stimme braucht, die er immer dabei hat dann normalerweise. Das ist schon wirklich toll. Aber wenn ich ein mittelmäßiger Sänger wäre, dann würde man sagen, ja, vielleicht versuche ich es doch nochmal. Aber wenn man einfach ein Nichtsänger ist, dann kann man natürlich noch überlegen, ob man jetzt Richtung, es gibt ja viele sehr berühmte Nichtsänger. Also Pink Floyd ist ja so eine alles Nichtsänger eigentlich, die da jeweils performt haben. Aber ich glaube, mir wäre auch unabhängig von dem Gesang bei dieser exponierten Bühnenposition etwas unwohl.
Aber du hast ja deine Position gefunden, und das ja auch schon sehr lange. Wann hast du deine erste Musikveröffentlichung gemacht? Ich weiß, Schiller gibt es seit 98,
ja.
Aber davor gab es auch schon was, ne?
Davor gab es ein Stück, das war 1994. Das Stück hieß Feel the Rhythm. Und der Projektname, den habe ich mir damals nicht selber ausgedacht, das hat sich George Glück, ein ja. Urgestein der Musikbranche seinerzeit, überlegt, und das Projekt hieß Fly. George Glück kommt aus Transsilvanien, hat aber in New York gelebt und hat ein bisschen seine Ursprünge verwechselt, also hat die wahren Ursprünge mit den Angelernten verwechselt. Und hat also in New York einige Worte aufgeschnappt, die er dann benutzte, als wäre ein New Yorker. Und ein Slangwort aus den 70ern und frühen 80ern, gerade in der Black Community, war, das ist sehr fly. Damit hat man gemeint, das ist sehr cool. Genau, da kommt auch dieses Superfly.
Ja, verstehe.
Entlehnt sich dem, genau. Und das war seine Idee, das so zu nennen. Und es ist aus vielerlei Hinsicht, Gott sei Dank, gefloppt. Dieses Stück war aber eine lehrreiche Erfahrung.
Man muss ja diese Erfahrung mitnehmen, um dann den nächsten Schritt machen zu können.
Ja, es ist natürlich auf jeden Fall so, dass oftmals auch Situationen, die nicht dahin führen, wo man es sich vielleicht hinträumt, dass man da aber viel mehr lernt, als wenn alles glatt geht, alles ohne Schikanen und ohne Probleme. Ja.
Du hast gerade erzählt, Praktikant im Boogie Park Studio. Wann war das?
Das war ziemlich genau zwischen 1994 und 1998.
Okay, zu der Zeit. Und ja. Hast du da mal dran gedacht, oder war das schon vor Augen, dass du mal sehr, sehr erfolgreich werden würdest?
Nein, überhaupt nicht. Nein, ich wollte das ja auch nie. Ich wollte ja nie Künstler werden.
Ach.
Ich wollte nie vor die Kamera, auf die Bühne. Ich habe mein Seelenheil im Studio gesucht. Am Mischpult, wollte Produzent werden. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen großspurig an. Man muss aber wissen, dass im Musikbereich ein Musikproduzent so etwas Ähnliches ist wie ein Regisseur beim Film. Und mich hat es wahnsinnig gereizt. Ich habe früher hier in Hamburg in der Provinz groß geworden und bin dann mit dem Vorortzug nach Hamburg zu WOM gefahren. Das ist ein Plattenladen, den es damals gab, World of Music.
Unweit von hier.
Unweit von hier, ja. Genau. Und habe da also Platten gekauft und habe die dann auf dem Rückweg im Vorortzug habe ich dann schon die Credits studiert. Wo ist das aufgenommen worden? Wer hat das gemischt? Wer hat da Gitarre gespielt? Und habe dann versucht, so einen, es war ja noch vor dem Internet, wir hatten ja nichts, ein Netzwerk mir so zusammenzustellen. Ach, das war auch in München, das war auch der. Ich wollte immer da hinten irgendwo ganz klein auf diesen Credits stehen. Und wollte, mich haben die Menschen, die auf dem Cover vorne drauf waren, eher abgestoßen, muss ich sagen. Ich fand das eher befremdlich, dass also man sich vor die Kamera stellt, dass man sich auf die Bühne stellt, dass man also vor Menschen, ich wollte das nie, ich wollte eigentlich im Labor sein.
Okay.
Genau. Und deswegen hat sich dieses Boogie Park angeboten und ich wollte da eigentlich auch nie raus, beziehungsweise wollte nie nach außen in Erscheinung treten.
Aber das Labor hatte dann ein großes Fenster. Dann war es doch die Bühne oder wurde die Bühne für dich, meine ich.
Es wurde durch ganz viele Zufälle und ganz viel Glück und dann irgendwann auch besagter Experimentiergeist, dass man also sich hat überreden lassen. Ich habe auch das erste Konzert, habe ich auch hier in Hamburg im GAM Club gespielt. Das ist ein Club, den gibt's nicht mehr. Nee. Der ist gegenüber von der Großen Freiheit gewesen. Da hat die Plattenfirma mich wirklich gekonnt überredet und ich habe das unter der Bedingung gemacht, dass ich es einmal mache und danach nie wieder.
Aber wie hattest du dir das denn vorgestellt? Wer sollte das Projekt denn visualisieren oder zeigen? Oder sollte es gar nicht visualisieren?
Gar nicht.
Ach, sollte
nein,
gar nicht?
Nein, das war nie die Absicht, das live auf die Bühne zu bringen. Okay. Denn wenn man natürlich sich im Studio aufhält und an den Stücken, an den Alben natürlich lange, lange arbeiten kann, lange schrauben kann, dann ist natürlich die Angst vor Missgeschicken auf der Bühne und dass man vielleicht eben die Kontrolle nicht so hat wie im Studio, wo man ja alles haarklein festlegen kann. Lautstärkeverhältnisse, Sound ist ja auf der Bühne nicht so einfach. Und allein diese Lücke in der Gleichung hat mich abgeschreckt.
Bist du denn jemand, der das auch alles ganz exakt plant? Also alles auch unter Kontrolle haben will und genau aufpasst, wie alles ineinander passt und nichts dem Zufall überlässt?
Ja.
Das hört man so raus, ja.
Ja, es gibt kleine Korridore, die ich versuche, dem Zufall eine Chance zu geben. Aber ich finde, dass da schon eine gewisse Präzision, also eine Mindestpräzision für mich hilfreich ist. Ja, und auch für der Musik, glaube ich, dienlich ist.
Wir wollen gleich natürlich erfahren, wie das heute ist, auf der Bühne zu sein für dich. Aber vorher ist es an dir, die nächste Musik anzusagen.
Dankeschön. Ja, also wir hören jetzt Go Your Own Way von Fleetwood Mac aus dem legendären Album Rumors.
Dann hören wir doch jetzt. Ich bin immer geneigt mitzusingen, aber mir geht es ähnlich wie dir.
Ja, weniger ist mehr.
Ja. Manchmal werde ich erwischt dabei. Ich kann keinen Ton halten. Ich musste damals in der Schule im Musikunterricht auch in der Pause singen, nicht vor den Mitschülern, weil die sich totgelacht haben, wenn ich gesungen habe.
Das weckt Erinnerungen. Wir hatten einen Chor bei uns in der Schule und damals war es so, dass wenn man also bei diesem Oberstufenchor mitmacht, dann hat es die Chancen auf eine gute Beurteilung im Fach Musik erhöht. Also haben das alle probiert, auch wenn sie weder sich für geeignet hielten, noch eigentlich die Überstunden machen wollten, weil das natürlich dann nach der regulären Schulzeit war. Dort hat der Musiklehrer relativ deutlich mir zum Ausdruck gebracht, aber nicht so nett wie Axel im Boogiepark durch einen nachdenkenden Gesichtsausdruck, sondern hieß es dann schon, dass man da eher stören würde.
Das hört man aber auch nicht gerne, oder?
Also es lief unter der Rubrik, man hat es versucht und hat gehofft, dass allein der Versuch gezählt hat und er es sich zumindest deswegen nicht negativ auf die Beurteilung ausgedrückt
hat. Okay, das Engagement war da, stimmt, ja. Kann man so sagen. Ich habe es auch überlebt, aber ich fand es auch nicht nett. Und ich setze aber noch einen drauf, das war, glaube ich, in der 5. Klasse und der Lehrer hat dann gedacht, er kann mich irgendwie, weil ich war dann auch traurig, dass ich nicht vor den anderen singen durfte. Und dann hat er Zuckerwürfel ausgeteilt.
Ach du Scheiße.
Stellt euch das mal vor. Heute würde es Zuckerwürfel. Ja. Du kriegst ein Stück Zucker.
Nicht weinen.
Und dann kannst du auch singen. So. Leider geht das so nicht. Aber Zucker war natürlich deine Auswahl. Go your own way oder ist
ja,
sie?
Ja, ja, ja. Ja, muss man ja mal sagen. Ich meine, Fleetwood Mac, denkt man ja, schon oft gehört, kennt man. Natürlich auch gerade die 80er-Werke sind ja nun ja auf jeder 80er-Playlist zu hören. Little Lies, Family Man und das ist jetzt vom legendären Album Rumors. Erstmal ist das natürlich etwas, was in der musikalischen Symbiose, muss man auch mal so sagen, nie wieder passieren wird. Das wird es nie wieder geben, dass überhaupt eine Band mit wahnsinnig unterschiedlichen Charakteren sich so entwickeln möchte und dass man eine Band sich so entwickeln lässt. Denn es ist natürlich, wenn man das mal googelt oder wenn man einfach mal sich einen Abend Zeit nimmt und die Geschichte, den Werdegang und alles das, was Fleetwood Mac ausgemacht hat und was dort also gerade in der, nehmen wir es mal, in der psychosozialen Kinetik sich abgespielt hat.
Schön gesagt.
Der Bandmitglieder.
Was da entstehen konnte, ne?
Ja, was da entstehen konnte.
Ob dieser Konstellation. Ja.
Genau. Und das ist natürlich etwas, wo, wenn man sich jetzt am Kopf kratzt und sich fragt, warum ist eben die Musik heute so, wie sie ist, dann ist das eben ein Grund dafür, dass, glaube ich, viele Menschen sich selber diesem emotionalen Kriegsgebiet gar nicht mehr aussetzen möchten, schon gar nicht in der Öffentlichkeit, wenn man so möchte. Und das natürlich aber auch auf der anderen Seite die Industrie, wenn jetzt eine Band wie Depeche Mode zum Beispiel, also ich bin kein Depeche Mode Fan, kein ausgewiesener, aber habe natürlich schon relativ verfolgt, was sie über die letzten 80.000 Jahre gemacht haben. Ja. Und da gab es auch ganz, ganz viele ganz furchtbare Platten, ganz wirklich unerträglich furchtbare Platten. Die brauchten die aber, um die guten zu machen.
Um die nächsten
Step zu machen. Genau. Und heute würde man sagen, lass doch die schlechten einfach weg und mach doch nur die guten. Und mach nicht nur die gute Platte, mach die guten Songs doch einfach nur, mach doch nur die Hits. Ja. So, die anderen ist doch das so. Aber auch innerhalb eines Albums ist es eben wichtig, dass um die Balance auch zu finden, dann sagt der Sänger, aber ich habe auch einen Song geschrieben, dann sagt der eigentliche Songschreiber, ja, aber der ist furchtbar, dann sagt der Sänger, dann steige ich aus, dann sagt der Komponist, ja, nee, so war es ja auch nicht gemeint und dann ist also natürlich ein durchgehendes, Kompromisse, aber natürlich auch ein durchgehendes Kräftemessen, was ich mir wahnsinnig anstrengend vorstelle, deswegen habe ich auch keine Band oder bin ich keine Band, mache ich mit mir selber, ist auch schwer, aber da entsteht eben etwas, was man nicht planen kann und was eben genau diese unvergesslichen Stücke, die noch Jahrzehnte danach, also da war ich auch zu jung, also Get Your...
Da warst du noch, sieben?
Da war ich 7 Jahre alt, da kann man jetzt nicht sagen, dass ich damit irgendeine persönliche Erfahrung verbinde, die jetzt wieder wachgerufen wird und man deswegen einen Zugang zu dem Stück hat, sondern das ist Musik, die, wie eben auch schon angedeutet, mehr als die Summe der Teile ist und das finde ich... Hat eine Magie und auf persönlicher Ebene, das ist aber auch ein großer Zufall des Lebens. Ich habe vor vielen Jahren ein Stück gemacht mit einer Sängerin namens Colby Kaye. Das war so die so 2008, 2009, so die Zeit, wo so California Happy Unplugged Musik, so Jack Johnson, Colby Kaye, das war so im Prinzip so Lagerfeuermusik. Ein bisschen kultiviert und aber trotzdem natürlich sehr akustisch und sehr roh und sehr echt. Und mit ihr habe ich ein Stück zusammen aufgenommen. Wir haben uns auch getroffen in Kalifornien für einen Videodreh. Und dann habe ich die mal gegoogelt irgendwann. Colby Kaye, weil mir der Nachname so bekannt vorkam. Und ihr Vater, Ken Kaye, hat diese ganzen Fleetwood Mac Alben produziert.
Ah.
Genau.
Spannend.
Genau, das heißt.
Gut, die, und das hattest du ja irgendwo abgespeichert beim Lesen.
Genau, richtig. Und das war ganz charmant, dass ich also auf diese Art und Weise eine metaphysische Verbindung zu Fleetwood Mac irgendwie bekommen habe.
Hast du ja. Also diese Verbindung, das ist ja auch nicht durch Zufall.
Fall wahrscheinlich nicht, nein.
Da unterhalten wir uns hier häufiger drüber. Ich habe Glück gehabt, da kam der Zufall mir zugute. Ich weiß immer nicht, ob das so ist. Ja. Ich glaube, da gehört ein bisschen mehr dazu.
Wahrscheinlich ist das so, ja. Man möchte natürlich es gerne, weil es einfach ist, das mit dem Zufall alles erklären und abfedern, aber wahrscheinlich ist es ein bisschen was anderes noch, ja.
Ist es denn jetzt Zufall, was wir im Glas haben, oder ist das, folgt das auch einem Konzept, so wie du meinetwegen, wie man vielleicht die Songabfolge macht auf einem Album, lieber Jonas?
Ja, bei mir hat es musikalisch leider auch nicht gereicht. Dementsprechend wird es dann die Gastronomie. Ich finde es aber total richtig, was du sagst. Das ist immer wieder die Thematik, zum Beispiel eine Platte auflegen und ein Album so durchzuhören, wie das aufgenommen würde, erzeugt eine ganz andere Emotionalität, als wenn ich eine Spotify-Playlist anmache und mir nur die vier Lieblingssongs vielleicht von der Platte rausziehe. Und genauso finde ich, ist es auch ein Thema, wenn wir jetzt eine Weinreihenfolge mit aufbauen, wo wir sagen, wir wollen es natürlich steigern, wir wollen im Zweifelsfall vielleicht die intensiveren Aromen immer weiter nach oben rauskitzeln. Jetzt habe ich ja gerade gesagt, leider einen Wein performt nicht, die mussten wir rauslassen. Insofern ist der Step jetzt relativ intensiv vom ersten zum zweiten. Wir reisen ein kleines bisschen um die Welt nach Südafrika, ans Western Cape, also Walker Bay, Südafrika die Ecke. Das Weingut Hamilton Russell. Einer der ganz großen Namen, wenn es um Südafrika geht und vor allem, wenn es um Chardonnay und Pinot Noir geht. Also so die beiden Rebsorten, die würde ich mal sagen, wie keine andere Rebsorten auf der Welt eigentlich die großen Prestigeweine dominieren. Natürlich eigentlich immer in Frankreich aus dem Burgund. Was hier ganz spannend ist, ist wirklich so südlich Südafrika, dass es fast schon wieder ein recht raues Klima annehmen kann. Das heißt, es ist eben gar nicht nur heiß und nur trocken, sondern von den Verhältnissen ist es fast so ein bisschen europäisch geprägt teilweise. Und dadurch haben die Weine viel Frische. Das ist jetzt 24 Chardonnay. Man merkt, also trinkt bitte, weil sonst seid ihr hinterher nüchtern und ich habe keine Stimme mehr. Man merkt, dass der Wein viel mehr Holz gesehen hat als der Vorgänger. Das ist hier auch gewünscht. Also der Wein soll wahnsinnig viel Opulenz und Intensität mitbringen. Aber es ist sehr, sehr definiert, finde ich. Ne? Also es ist nicht zu fett, es wird nicht zu breit, es ist nicht zu stoffig oder üppig. Und es wird immer begleitet von so ein bisschen sowas, für mich so Salzzitrone, Salzigkeit, so wirklich diese Meeresbrise. Es hat so eine Mineralität, die ich unglaublich spannend finde, weil es extrem energetisch und animierend ist. Also so für mich immer so ein absoluter Comfort-Wine, wenn man mal vielleicht mal einen Euro mehr ausgeben will, weil ganz günstig sind die Weine auch nicht, muss man dazu sagen. Aber immer ein Wein, der mich sehr mitnimmt, weil es eine extreme, ein schönes emotionales Bild ist. Ne? Also er hat wahnsinnig viel Tiefe, viel Länge, wahnsinnig spannender Wein. Finde ich sehr cool. Ich hoffe, es gefällt auch euch.
Er schmeckt sehr gut, muss ich sagen. Ich kann das nicht so ausdrücken mit diesen Worten wie du. Ich würde sagen, dass er am Anfang schmeckt er sehr intensiv und dann würde man sich wünschen, dass es noch ein bisschen weitergeht, aber dann hört das irgendwann auf. Das ist nicht negativ jetzt. Das ist einfach nur ungewohnt, weil es oftmals andersrum ist, dass man denkt, am Anfang ist man so ein bisschen am Rudern und irgendwann kommt er dann.
Ja, genau.
Hier ist es ein bisschen andersrum.
Der geht schon sehr saftig rein, finde ich auch. Und der dreht sich nämlich die Salzzitrone weg. Und dann kommt für mich so ein Minzblatt auf den Gaumen. Mhm. Wo liegen wir da preislich?
Du liegst schon so bei 40 Euro für Endverbraucherinnen und Endverbraucher. Aber wenn man, wie gesagt, muss dazu auch sagen, ich finde immer, ein guter Wein fängt, ich sag mal, im gut sortierten Lebensmitteleinzelhandel oder im Weinfachhandel bei 10 bis 15 Euro an. So, darunter gibt es auch Sachen, die man trinken kann, aber wenn man Handwerk ein bisschen honorieren möchte, dann sollte man, finde ich, darunter vielleicht die Finger weglassen. Nach oben hin ist es natürlich offen. Irgendein schlauer Mensch hat mal gesagt, ein Winzer aus Frankreich hat mal gesagt, 200 Euro ist eigentlich das Maximum, was eine Flasche Wein kosten dürfte, wenn ich alle fair bezahlt habe, alles ordentlich gemacht habe. Und alles andere ist dann wie in der Kunst oder in der Mode Prestige, Marke und Label, ne?
Ja, Angebot und Nachfrage.
Schön, freut mich.
Dich fragen wir jetzt nicht, Jonas, wie du weintechnisch sozialisiert wurdest, aber Christopher fragen wir, wie ist denn die Musik in dein Leben gekommen? Wie wurdest du denn musikalisch sozialisiert?
Da brauchen wir, glaube ich, eine extra Ausgabe. Ich versuche es kurz zu machen und auch irgendwie interessant zu halten. Als ich 6 Jahre alt war, hat mein Großvater mir ein Klavier geschenkt, ein kleines Klavier, was ich sehr schön fand. Und habe dann ein bisschen versucht, mich darauf auszuprobieren. Und dann haben meine Eltern aber passend dazu mir eine Klavierlehrerin geschenkt, wenn man das so nennen möchte. Also die Klavierstunden,
ganz eigene.
Den Klavierunterricht, ja. Und da hat es eigentlich schon aufgehört, Spaß zu machen. Das war eigentlich der Moment, wo man natürlich in dem Alter weder den Status hat, noch die Eloquenz, um sich auszudrücken, dass man das eigentlich nicht möchte, weil man von einem Suchenden zu einem, du hast gefälligst dies und jenes zu Findenden, erzogen werden soll. Aber auch heute über diesem ganzen Klassikzirkus, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, warum erwachsene Menschen ihr Leben damit verbringen, Stücke, die 200 Jahre alt sind und schon 80.000 Mal aufgeführt worden sind, nochmal aufzuführen und der Auffassung sind, dass sie dem noch irgendetwas anderes Neues abgewinnen können. Und das ist ja das, was der klassische Musik eigentlich ja ausmacht überwiegend. Es ist wie so eine Dauerolympiade. Hauptsache man macht keinen Fehler, und ich muss sagen, dass ich da auch nichts fühle. Also wenn jetzt jemand mit großer Geste jetzt ein Klavierkonzert spielt zum Beispiel, dann ist das für mich einfach nur ein sportives Abrufen von Eingeübtem. Denn es ist ja kaum Raum, etwas hinzuzufügen. Die Töne sind ja vorgeschrieben und der Ausdruck ja eigentlich auch. Nun kann man sich darüber streiten, wie Piano ist Piano und wie Forte ist Forte. Aber es ist ja alles vorgegeben, im Prinzip ja so wie Malen nach Zahlen. So, wenn ein Maler jetzt...
Machen aber auch viele Menschen.
Genau, richtig, ja. Aber man würde nicht auf die Idee kommen, dass solche Bilder in die Galerie kommen oder in die Ausstellung, ins Museum.
Stimmt.
Oder dass man dafür viel Geld bezahlen müsste, weil man sagen würde...
Guck mal, ich habe auch eine Mona Lisa gemalt.
Genau. Ja, und deswegen hat mich also damals schon dieses Auswendiglernen und dieses Abspielen von Stücken, die hunderte von Jahren alt sind, die auch in sich mich nicht bewegt haben, sehr gestresst. Und ich habe mich auf meine Art dem verweigert, indem ich eigentlich zwar das über mich habe ergehen lassen, aber irgendwann so schon fast revolutionmäßig mich dieser Musik verweigert habe, dass die Lehrerin aufgegeben hat. Das heißt, die hat irgendwann gesagt, das hat keinen Sinn, das bringt nichts, ich komme jetzt nicht mehr.
War das auch dein Ziel, dass sie aufhört? War das ein Kampf zwischen euch?
Oder? Ich habe schon probiert, natürlich meinen Eltern das zu vermitteln, auf die damals eben, wenn man so 8 Jahre alt war, ist nicht so einfach denn. Das hat aber nicht funktioniert, und irgendwann war das dann die andere Strategie, dass man sich im Prinzip möglichst begriffstutzig anstellt, dass dann die Lehrerin im Prinzip aufgibt. Ja. Und dann mit ganz vielen, wirklich ganz vielen Zufällen und ganz vielen Glücksmomenten bin ich an einen neuen Klavierlehrer geraten, der gerade eine Erbschaft gemacht hat und sich einen DX7 davon gekauft hat. Der DX7 war in den 80er Jahren von Yamaha eigentlich so der erste irgendwie erschwingliche Synthesizer, den sich also auch kleinere Bands und Menschen, die also nicht so viel geerbt haben, sich haben leisten können. Und der DX7 ist, wenn man sich die Sounds anhört, kann man auf YouTube sich diverse Tutorials angucken, hat also wirklich, ist fast der stilprägendste Synthesizer der 80er Jahre. Es gibt wahnsinnig viele Stücke, die also mit Sounds von diesem Synthesizer entstanden sind. Und ich durfte also einen Nachmittag lang bei ihm mal dieses Gerät ausprobieren, weil ich im Prinzip während der Zeit mich musikalisch als Konsument sehr in die elektronische Richtung entwickelt habe. Ich habe meine ersten 7 oder 8 Alben, die ich mir gekauft habe, Vinyls bei WOM, waren von der Gruppe Tangerine Dream. Das ist eine Elektronikgruppe aus Berlin, die damals schon so ihre zweite oder dritte Wiederauferstehung gefeiert hat in den 80er Jahren und durch viele Umbesetzungen und, wenn man so will, auch Veränderungen ihres Basissounds etwas zugänglicher geworden sind. Und ich wollte auch so etwas machen, aber eben für mich einfach nur. Ich wollte damit nie nach draußen gehen. Und so.
Von welchem Alter sprechen wir jetzt gerade?
Da sprechen wir dann von 14, 15, 16.
Dann bist du aber sehr früh dabei gewesen.
Da habe ich früh angefangen.
Da warst du dann auch häufig alleine beim Hören, wahrscheinlich. Oder hast du da viele Gleichgesinnte gehabt?
Ich war generell sehr oft alleine in der Zeit, selbst gewählt allerdings, weil ich mit mir immer sehr gut klarkam eigentlich. Und natürlich, du hast es gesagt, bei der Musik hat man sich nur sehr ausgewählt mit Menschen getroffen, um dann gemeinsam ein Album
anzuhören. Nehme ich an,
ja.
Das war nicht gerade Populärmusik zu der Zeit. Da kommen wir auch gleich noch drauf. Du hast es ja eben dann auch nochmal zu Populärmusik gemacht. Aber wir haben eben einmal über Konzerte gesprochen, ne? Ich mache jetzt mal den Sprung. Wenn wir jetzt in Konzerte kommen, du wolltest gar nicht auf die Bühne und das war gar nicht dein Ding, dann irgendwann passierte es. Wie ist es denn heute? Bist du heute gerne auf der Bühne? Gibst du heute gerne Konzerte?
Ich liebe das.
Ah, schön.
Ja, ich liebe das. Ich hätte das auch wirklich nie gedacht. Und es gab auch noch vor einigen Jahren noch Momente, wo ich mich gefragt habe, warum ich mich dem aussetze. Und damit meine ich jetzt nicht dem auf Tour sein. Das fand ich immer schon toll. Aber warum ich mich auch der potenziellen Kritik aussetze.
Ja.
Denn du hast natürlich ein Publikum, was auf eine Art homogen ist, aber natürlich ja auch ein Publikum ist, wie bei jedem Konzert, was sich ja selbst mitbringt. Und wenn man dann anfängt zu versuchen, alles richtig zu machen und niemanden zu enttäuschen, dann geht das immer schief. Wenn man aber einen Modus findet, in dem man bei sich bleibt oder erstmal zu sich kommt, dann liest sich wie eine ganz einfache Kalenderspruchweisheit, dann ist man aber so nah bei sich, dass selbst wenn jemand vielleicht, ja, früher war alles besser, so im Prinzip das dann vergleicht mit vielleicht einem Konzert oder einem Album aus einer anderen Lebensphase, dann kann man aber dort mit der gebotenen Breitbeinigkeit sich hinstellen und sagen, ja, aber jetzt ist es so. Das hat mir sehr geholfen, wirklich die Zeit auf der Bühne, die ich dort verbringe, viel intensiver zu erleben. Und ich glaube, dass das etwas ist, was, auch wenn es dieselben Stücke vielleicht wie vor 10 Jahren sind, was sich aber dennoch energetisch aufs Publikum überträgt.
Das ist ja dann irgendwie so gekommen. Das hat sich ja entwickelt, hast du gerade gesagt. Vor einigen Jahren war das noch nicht so. Und jetzt fieberst du dahin. Wir können das ja jetzt sagen, wir haben jetzt März und du bist jetzt im Mai auf großer Tour. Fieberst du da schon richtig hin und sagst, oh, es geht wieder los?
Ja, ja, es sind 7 große Konzerte in sehr großen Hallen, wo man natürlich 7-mal 120 Minuten Zeit hat, Möglichkeit hat, eine Plattform hat, also geschenkte Zeit eigentlich, in der man sich sowohl musikalisch mitteilen kann, aber natürlich auch in der man eine Verbindung zum Publikum aufbauen kann. Und ich finde, dass das etwas ist, was bei all der Convenience, bei all der Bequemlichkeit, mit der man ja heutzutage Zugriff hat auf alles, auf Musik, auf Filme, auf Konzertmitschnitte, ist das natürlich eine wahnsinnig wertvolle Zeit. War es früher auch schon, das hat man vielleicht nicht so eloquent beschreiben können, sodass natürlich jetzt wirklich wir versuchen, jedes Konzert zu einem klanglichen Unikat zu machen und eben auch zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Und deine Fanbase, wie hat sich die entwickelt? Oder würdest du sagen, die sind sehr, sehr treu?
Es ist zum einen eine sehr, sehr treue Fanbase, das kann man schon so sagen. Es gibt aber auch in den letzten Jahren, gerade habe ich das zumindest, ich habe jetzt keine Umfragen gemacht, aber habe ich das zumindest, meine ich, das festzustellen, dass viele dazugekommen sind, die jetzt vielleicht nicht die selbsternannten Fans der ersten Stunde sind, sondern die irgendwie durch Zufälle ja vom Wegesrand dann auf Schiller gekommen sind und die vielleicht noch mit einer anderen Form von Neugier und auch vielleicht Offenheit dem Ganzen begegnen, weil sie eben nicht diesen emotionalen Fingerabdruck haben, was Schiller für sie vor 20 Jahren bedeutet hat, sondern ein bisschen mit einer anderen Form von Flexibilität dem begegnen können.
Und wie Menschen, die du ansprichst, ist ja auch eine große Masse, beziehungsweise die kannst du ja auch aus allen Bereichen rekrutieren, weil die Musik ist ja zeitlos.
Also man würde natürlich jetzt, wenn man Musik macht oder generell, glaube ich, Kunst oder Bücher schreibt oder Filme macht, dann würde man sich natürlich wünschen, dass das für immer, dass das für die Ewigkeit ist.
Ja.
Das ist ein frommer Wunsch und unter dem sollte man auch nicht anfangen, eigentlich Kunst zu machen. Ja. Ansonsten ist man ja Kunsthandwerker. Da hofft man dann, dass es dann irgendwie so vielleicht ein halbes Jahr hält und nicht kaputt geht und dann ist man schon froh.
Schöner Vergleich, ja, stimmt.
Eine Generation wäre gut.
Genau, eine Generation wäre gut und das ist natürlich ein extrem, ja, ein frommer Wunsch, ob das dann diese Zeitlosigkeit wirklich einlösen kann, die man versucht zuzulassen. Und Musik, finde ich, wird dann am zeitlosesten, wenn sie sich von selbst schreibt. Wenn man eigentlich, wenn überhaupt, einen Beitrag leistet, der bedeutet, dass man es nicht verhindert hat. Dass man es wahlweise dann nicht kaputt repariert hat, wenn man anfängt, dem eigenen Werk zu misstrauen, weil es sich von selbst schreibt. Natürlich hat man dieses Bild vom Künstler, der sich alles abringt, der alles erleiden muss. Und eigentlich muss man versuchen, sich selbst so zu beflunkern, dass man das gar nicht merkt, wie anstrengend das eigentlich ist. Mhm. Und dann kommt man, wenn man Glück hat, kommt man kurzfristig in ein Momentum, in dem man wie in so einem transzendentalen Trance-Zustand eigentlich Musik kanalisiert. Man channelt die eigentlich nur. Mhm. Das soll gar nicht jetzt so
klingt schon ein bisschen esoterisch, ja. Es wurde ja durch mich durchgeschickt.
Es gar nicht eigentlich, aber es sind eben oft genau auch diese Zufälle, weil meistens ja Stücke eine ganz andere Wendung nehmen, als man eigentlich möchte. Und zu meinem Publikum möchte ich sagen, dass das eigentlich überwiegend Menschen sind, die, wie ich sie einschätze, schon auch einen breiten Musikgeschmack haben. Also es gibt wahnsinnig viele Rammstein-Fans, die Schiller hören. Ja. Es gibt auch viele Schlager-Fans, die Schiller hören, aber die hören eben nicht nur Schlager und auch nicht nur Schiller. Dass das eben ja Menschen sind, die musikalisch wesentlich offener sind, auch generell kulturell wesentlich offener sind, als man ihnen zutraut.
Und Euphoria, dein aktuelles Album, das ist ja noch sehr jung und frisch, ein Nummer-1-Album. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Ist das in einem euphorischen Zustand entstanden?
Nein, ist es nicht. Ich habe gerade davon gesprochen, dass ich mich in den besten Momenten als Medium begreifen würde. Mhm. Dazu gehört, dass ich versuche, das, was mich an Zeitgeist, an Stimmung, an Schwingungen umgibt, irgendwie zu verdichten und daraus Musik zu machen. Wäre ich also weiterhin das Medium, was also versucht, den Zeitgeist irgendwie zu verdichten und in einen Albumtitel zu gießen, dann wäre es natürlich nicht Euphoria, sondern wahrscheinlich eher Dystopia. Mhm. Oder Weltuntergang, Armageddon, was auch immer man nehmen möchte. Oder sozusagen der Inbegriff der absoluten Hoffnungslosigkeit. Ja. Da aber natürlich Angst, wie Rainer Fassbinder schon gesagt oder gefilmt hat, Angst ein schlechter Ratgeber ist, beziehungsweise Angst essen Seele auf, finde ich es als Künstler, egal was man so an Verantwortung sich irgendwie jetzt selber zugestehen möchte oder sich selber aneignen möchte, sollte Kunst schon ein Raum für Flucht, für Eskapismus und für eine bessere Welt anbieten. Ja. Und deswegen ist Euphoria das Gegenteil von dem, was ich eigentlich empfunden habe, bevor ich das Album angefangen habe.
Es sollte auch in eine andere Richtung gehen.
Du wolltest auch Signale setzen. Ich kann die Welt ja nicht verändern.
Doch, wir alle können das. Zusammen.
Zusammen kann man das vielleicht machen, wenn denn der Wille da ist, ja.
Ja. Ja. Naja, ich nehme es jetzt einfach mal so, ja, weil irgendeiner muss ja anfangen. Und jeder hat, glaube ich, auch irgendwo eine kleine Möglichkeit, das zu tun. Da will ich auch jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, denn wir haben so schön jetzt darauf hingearbeitet, in diese wunderbare gelb-schwarze Vinyl reinzuhören. Was hören wir aus Euphoria?
Wir hören jetzt von der limitierten Picture-Disc-Vinyl von der Schiller Euphoria Premium Deluxe Edition. Okay. Das Stück Rapture Teil 2.
Also hätte ich nie zusammenbekommen. So schön zu sagen. Jetzt wollen wir aber hören. Also ich fühle mich abgeholt Ich fühle mich wirklich energetisiert.
Und das freut mich aber sehr.
Da ist aber Aufbruch drin. Ich meine, wir haben jetzt drüber gesprochen und da kann man natürlich auch ganz viel rein suggerieren. Das hast du ja jetzt bei uns auch getan. Aber muss mich quasi bewegen.
Das freut mich dazu. Aber. Toll, danke schön. Danke für die Worte.
Es macht Lust auf mehr, würde ich sagen.
Also ja, passend zum Plattencover, ein sehr gelbes Etikett ebenfalls. Wir bleiben nochmal ganz kurz in Südafrika, machen aber den kleinen Schlenker ein bisschen Richtung Kapstadt hoch, Richtung Stellenbosch. Wahrscheinlich eigentlich so die Weinregion Südafrikas, die wahrscheinlich am meisten Bekanntheit hat, ne? Vorher das Hemel and Ade Valley, Walker Bay, alles so ein bisschen dieses cool Climate, South African. Hier dann eher so ein bisschen heißer, bisschen, ja, vom Klima halt echt nochmal großer Unterschied. Und das ist jetzt das Weingut Meerlust. Großer klassischer Name in der südafrikanischen Weinszene. Sehr bekannt unter anderem für den Rubicon, das ist ein Bordeaux-Blend, machen aber auch viel Chardonnay. Vom Vergleich hier so ein bisschen einfach, was man jetzt hier ein bisschen mehr hat, ist, glaube ich, das, was du bei dem Vorgängerwein ein bisschen vielleicht vermisst hast, dass hinten raus die Länge ist. Ich finde, das haben die Weine immer mehr. Es ist länger, es ist ein bisschen intensiver, es hat so ein bisschen mehr Kraft. Ich finde, dass die Weine von Himmel, aus dem Hebel und Ade von Russell & Hobbs, das ist ein bisschen filigraner und feiner, ein bisschen schlanker. Und hier wird es jetzt so ein bisschen expressiver, ein bisschen opulenter. Riecht gerne mal rein.
Ich kenne den ganz gut. Ich habe auf dem Weingut auch schon mal übernachtet.
Schön.
Gefiel mir sehr gut und den mag ich sehr.
Ist ein bisschen breiter. Ja, ein bisschen mehr Muskeln, ein bisschen mehr Körper. Ich finde, es ist so ein bisschen von der ganzen Intensität so ein bisschen dunkler. Na, also es ist irgendwie bei dem Vorgänger, wie gesagt, Salz, Zitrone, vielleicht ein bisschen ätherisch, floral. Hier ist es dann eher so eine richtig etwas gelbe, reifere Steinfrucht, fast so ein bisschen Richtung Honig, bisschen was Karamelliges. Das Holz auch wieder durchaus sehr prägnant und merkbar, aber auch wieder gut integriert. Und ist jetzt 2023, also ein Jahr älter vermeintlich als der Vorgänger.
Also hier habe ich den Honig, ganz klar. Der kitzelt meinen Gaumen so nachträglich, aber so ein milder Honig.
Ist faszinierend, wie ihr, welche Worte ihr findet und welche poetischen Ausdrucksweisen für schmeckt mir oder schmeckt mir nicht.
Ja, aber das ist doch wie bei der Musik. Bei der
ich
Musik,
weiß, ja, das ist
gibt super. Da ganz find, viele das, Parallelen, finde ich.
Manchmal, wenn man diese Weinkarten dann sich anguckt, dann sind ja diese Begriffe da auch niedergeschrieben. Und das ist
fürchterlich.
Ja, aber es liest, weil man natürlich, man fängt natürlich an, während des Lesens schon sich einen Geschmack zusammenzubauen.
Ja, sich zu suggerieren,
im Kopf, der natürlich dann manchmal getroffen wird, manchmal auch nicht.
Ja.
Aber ich finde das faszinierend, wie man sich damit so beschäftigen kann und auch da so eintauchen kann, um mit diesen, um diese Begriffe so zu verinnerlichen.
Ich glaube, es ist wichtig, ne? Am Ende des Tages ist es ja auch was, wo sich Sprache sehr verändert hat in den letzten Jahren, ne? Also ich komme noch aus einer, oder ich bin ja recht jung noch, aber ich habe, als ich damals meine Ausbildung gemacht habe, 2011 war das.
Wo war das?
Im Tschibul, unweit von hier entfernt, auf der Möckebergstraße, jetzt ja leider gerade zugemacht, im Levante-Haus. Das war noch zu einer Zeit, wo noch ein anderer Drill und noch eine andere Sprache in der Gastronomie auch geherrscht hat, was sich Gott sei Dank verändert hat, aber auch beim Wein, es war viel eloquenter, viel ruhiger. Inzwischen schreien wir ja auch alle ganz gerne ein bisschen lauter und sind ein bisschen dynamischer und ein bisschen so, boah, das ist geiles Zeug. Das kannst du auf und macht Spaß. Natürlich ist das auch nicht die Sprache für jede und jeden, aber ich finde, eine Weinsprache zu finden, die dir am Ende als Konsument bei mir im Restaurant den richtigen Weg zeigt, finde ich unglaublich wichtig, weil am Ende des Tages ist es mir ja wurscht, was du trinken willst. Wenn es dir schmeckt, bist du glücklich und bin ich glücklich. Habe ich meinen Job gut gemacht und du hast einen guten Abend. Aber dahin zu kommen mit einer Wortwahl, die wir beide verstehen, ist unglaublich wichtig. Ja. Ne? Und das zeigt sich immer mehr gerade heutzutage mit Personalknappheit und, dass es halt viel wegfällt. Und wenn man dann auch viel zurück dahin greift, dass man auf die Karte schreibt, weiße Frucht, leichter Körper, elegante Säure, es ist halt eigentlich, wo du auch sagst, naja, gut, Alter, das kann dir halt auch irgendwer dahin texten und fertig ist, ne?
Ja.
Wenn ich das dreimal hintereinander lese bei den Abfolgen, dann höre ich irgendwann auf und dann sage ich, ja gut, du musst ihn dazu probieren, genauso wie du Musik hören musst. Wie würdest du jetzt deine Musik beschreiben? In einem Satz?
Kann ich gar nicht.
Ja, ist ja ein Satz.
Wie man sich denken kann.
Ja, eben. Was ich aber schön finde, was hatten wir gerade, diese Parallelen eben zu Musik und auch zu Essen. Ich kenne eine ganze Reihe von Köchen zum Beispiel, Spitzenköchen, die ihr Menü mit einem Album vergleichen. Also mit einem musikalischen Album. Und sagen, also du nimmst ja auch nicht eine Speise raus, sondern du musst ja das ganze Album betrachten. Und ein Menü darf auch nicht gleichzeitig immer ballern und deinen Gaumen so herausfordern wie der andere oder wie der zuvor, sondern es muss Höhen und Tiefen, langsam und schnell haben. Es muss eben Variationen haben, damit es wirkt, damit du das Gesamtheit, die Gesamtkomposition, das gesamte Menü auch genießen kannst. Und wenn wir dann noch die Weinbegleitung dazu haben, die muss ja auch passen. Und wenn wir dann noch eine musikalische Begleitung haben, dann finde ich eigentlich haben wir schon wieder ein geschlossenes Kunstwerk.
Wunderbar.
Und das würden wir gerne mal machen irgendwann.
Ja, gerne.
So richtig, also es gibt ja Versuche, auch Musik in so einen Rahmen reinzugeben. Aber ich glaube, Musik spielt da immer noch eine zu untergeordnete Rolle. Ich glaube, das kann man nochmal anders entwickeln. Und wir sehen da ja auch gerade Facetten, dass beispielsweise auch Kunst, primär Gemälde würde ich sagen, auch Skulpturen da mehr und mehr auch noch mit reinspielen. Weil die eben auch noch eine Wirkung haben auf das, was du gerade zu dir nimmst und konsumierst.
Also ja, ein Gesamtkunstwerk. Wir haben das mal gemacht. Es gibt einen, ich sage Koch, ist das, hört sich das ein bisschen vielleicht jetzt eindimensional an, Michael Hoffmann.
Ja.
Mit dem zusammen haben wir mal oder zweimal sogar ein Menü gestaltet, was im Prinzip zu jedem Gang ein Licht- und auch Musikkonzept in sich trug. Das heißt, es gab also sozusagen eine musikalische oder eine soundliche Begleitung, aber auch eine Licht- und Visual-Begleitung.
Wann war das? Wann habt ihr das gemacht?
Das war 2019, 22 und 23.
Ja, siehst du. Da möchten wir nächstes Mal zu eingeladen werden.
Ja, guck mal an.
Bitte. Michael Hoffmann hat ja unweit von hier mal agiert im Vierjahreszeiten. Also, denk bitte an uns.
Das machen wir.
Das machen wenn wir. Das wieder passiert.
Ja.
Ja, aber dann kennst du das ja. Dann weißt du natürlich auch, wie viele Köche denken.
Ja.
Weil die das natürlich.
Ja, Michael auch hat so auf jeden Fall eine wahnsinnig offene und sehr kreative Herangehensweise. Mhm. Ja. Habt ihr ja, das war super.
Aber magst du den jetzt, den Wein, oder nicht?
Ja, den mag ich sehr gern. Ja, ja. Das klang jetzt, soll es nicht danach geklungen haben, als ob ich mich dieser Beantwortung entziehen wollte. Nee,
aber wir wollen es ja auch gerne.
Nein, ich finde erstaunlicherweise, dass der davor ein bisschen kräftiger auf mich gewirkt hat, aber der ist auch sehr schön hier. Also alles sehr schön bis jetzt. Und alles Weine, bei denen ich mir gewünscht hätte, dass man sie eben irgendwann einmal nach
Restaurant bekommt nach dem Konzert.
Genau. Ja, oder eben in einer Weinhandlung, einer gut sortierten, ja, wo man dann so zwischen Hausverbot und Unverständnis
hat. Ja. Aber auch ein Thema, ne? Es gibt nicht mehr so viele gut sortierte Weinhandlungen. Und ich meine, auch in Hamburg kann man die an einer Hand runterzählen, ne?
Woran liegt das?
Nachfrage wahrscheinlich, ne? Also ich glaube, Großteil der Konsumierenden ist glücklich mit einem Wein für 6,99 vom
Grauburgunder und Primitivo aus dem Supermarkt. Primitivo reicht ja auch.
Ne, also es gibt da ja zum Beispiel so ein Weingut in Italien, das diesen schändlichen Rotwein Doppio Passo macht. Das sind, ich glaube, was waren die Zahlen? Es ist ein zweistelliger Millionenbetrag an produzierten Flaschen im Jahr. Also irgendwo muss das ja auch hingehen. Ich glaube, die Nachfrage ist nicht da. Wenn man jetzt mal schaut, ich meine, ne, das Geld wird knapp, Krise und die ganze Welt ist ein bisschen im Wanken. Und dann ist, glaube ich, die Frage bei vielen, gebe ich jetzt 25 Euro für eine Flasche Wein für den Abend am Freitag aus oder reicht nicht eigentlich auch der 6,99 Grauburgunder?
Ja.
Das ist schade, aber hilft nur teurer trinken.
Und an dieser Stelle unterbrechen wir für ein bisschen Werbung. Und wer uns schon länger zuhört, weiß, wir spielen unsere Vinyls mit einem Plattenspieler von Sonoro ab. Sonoro steht seit knapp 20 Jahren für German Audio Design und vereint in seinen Produkten herausragenden Klang, anspruchsvolles Design und einfache Bedienbarkeit. Neben Plattenspielern, Hi-Fi-Receivern und Lautsprechern kennt man Sonoro vor allem für All-in-One-Systeme wie das Meisterstück, das als Referenz in seiner Klasse gilt. Aufbauend auf der Technologie dieses vielfach ausgezeichneten Bestsellers ist jetzt der Sonoro Avatone erschienen, der voluminösen Sound im schlanken Design liefert. Der Avatone ist das 2.1 Musiksystem für alle, die den Fokus auf vielseitige Streaming-Services und digitale Konnektivität legen. 6 Streaming-Dienste, Apple AirPlay, Google Cast, WLAN, Bluetooth, HDMI und viele weitere Anschlussmöglichkeiten. Selbstverständlich auch für Plattenspieler stehen hier zur Verfügung. Dabei trifft kraftvoller Sound auf ikonisches Sonoro-Design. Ein hochwertiges Holzgehäuse verleiht den Avatone seine edle Optik und optimiert die Klangqualität durch die resonanzarme Struktur. Der Avatone wurde mit viel Leidenschaft und Expertise in sein kompaktes Format gebracht und aus den besten Komponenten zusammengestellt. Ein wahres Stück German Audio Design, das sich sehen und hören lassen kann. Also schaut mal im Shop unter sonoro.com vorbei und wer fündig wird, sichert sich mit dem Code Vinyl und Wein, alles ausgeschrieben, obendrauf noch ein Jahr Garantieverlängerung auf seine Bestellung. Das war die Werbung und wir spielen jetzt gleich weiter unsere Platten auf dem Sonoro Platinum ab.
Christopher, dein Album ist am 16.01. erschienen. In dieser Zeit warst du auch in Kiew im Januar und hast ein Konzert gespielt. Kannst du uns erzählen, was dich antreibt und wie das abläuft? Wie können wir uns das vorstellen? Wie viele Menschen sind dort?
Also dort an dem Abend waren knapp 5000 Menschen.
5000,
ja. Es war auch obendrein ein White Event, also alle haben weiße Kleidung angehabt, von Kopf bis Fuß mehr oder weniger. Und es ist ich werde deswegen so ruhig und so langsam, weil ich versuche, wie man das am besten beschreiben kann, ohne dabei gewesen zu sein, weil ich über die letzten Wochen und Monate gemerkt habe, dass es gewisse Dinge gibt, da kann man Fotos machen, da kann man Videos zeigen, da kann man Dinge beschreiben, stößt aber sehr schnell an Grenzen und weiß eigentlich gar nicht warum. Dann überlegt man zuerst, habe ich die falschen Worte benutzt oder habe ich die falschen Vokabeln dafür präpariert, und stößt dann an so eine Barriere, bei der man dann einfach anerkennen muss, dass man über ein gewisses Maß an echtem Verständnis nicht hinauskommen kann. Es wird dann oft simuliert, indem also dann, aha, ja, interessant, so, dass schon auch höflich reagiert wird. Aber ich das Gefühl habe, dass man das, was ich versuche zum Ausdruck zu bringen, eigentlich gar nicht hören möchte. Ich habe das so ähnlich im Iran erlebt. Ich war oft im Iran früher und habe dort Musik gespielt, Konzerte auch gegeben und bin wiedergekommen. Und habe also auch versucht, ich nenne es mal den anderen Iran zu beschreiben. Und selbst die aufgeklärten Feierabend-Feuilletonisten wollten das eigentlich gar nicht hören, weil es zu viel in Unordnung gebracht hätte.
Ich habe mir mein Bild gemacht und das zerstör mir bitte nicht.
Ja, auch wenn es eigentlich ein, wenn man auf einmal ja eine positive Konnotation mitgebracht hat, es war ja nichts Schlimmes, sondern im Gegenteil. Es musste aber zu viel zur Disposition gestellt werden. Nicht, wenn man auf einmal sagt, der Iran oder das Regime ist doch ganz nett. Das war ja auch gar nicht die Message, die man damit gebracht hat. Wenn man das jetzt über die Ukraine versucht zu beschreiben, dann habe ich das Gefühl, dass die Erzählung, die erlaubt ist oder die gewünscht ist, ist entweder die Erzählung von der Familie. Vater ist im Krieg und die Mutter ist mit den drei Kindern im Bunker, friert und weiß keinen Ausweg mehr, was es ja gibt. Aber das ist im Prinzip Modell 1 und Modell 2 ist der Flüchtling, der sich hier die Zähne machen lässt. Dazwischen habe ich das Gefühl, es gibt ja ganz viel dazwischen. Das meiste ist ja dazwischen. Aber wenn man versucht, das in Worte zu fassen und eben auch anhand von Fallbeispielen irgendwie zu erklären, dann wird eben auch mit so einem höflichen, habe ich so noch gar nicht gesehen. Aber dann wird sich abgewandt und eigentlich geht es dann auch gleich wieder zu diesen beiden Archetypen. Wenn man aber vor Ort ist, und man diese Energie der Menschen erlebt, diese Willenskraft, die Kreativität im Kleinen wie im Großen, im Kulturbereich wie im Alltag. Man kann ja sagen, ich bin Choreograf und denke mir jetzt ein Ballett aus und möchte also in einem großen Theater jetzt mit 20 Menschen ein Ballett aufführen. Das ist ja eine Form von Kreativität. Man kann aber auch sagen, ich habe einen kleinen Coffeeshop, da kann ich einfach eine Maschine hinstellen, eine Preistafel hinhängen und warte, dass jemand kommt. Kann man ja so auch sehen. Man kann aber auch sagen, ich denke mir einen besonderen Namen aus, ich denke mir ein besonderes Design aus, ich kaufe nicht einfach bei IKEA irgendwie einen Tisch, sondern ich mache das ein bisschen hübscher. Das ist ja alles Arbeit. Das sind alles Sachen, wo man an anderer Stelle der Welt das Gefühl hat, dass wenn jemand etwas außer der Reihe machen möchte, dass das eigentlich eher stört. Wenn es nicht konformistisch ist und wenn es nicht so in das Gelernte, Geübte passt. Dort habe ich die Erfahrung gemacht, dass je außergewöhnlicher, je mutiger, je kühner eine Idee ist, desto mehr Energie wird dadurch bewegt. Das ist auch wieder jetzt, ich rede jetzt mich um Kopf und Kragen und ich ringe nach Worten und ich versuche irgendwie etwas zu erklären. Und schau, ich habe letzte Woche gab es ein durch Zufall entstandenes Vorgespräch für einen eventuellen Gastauftritt beziehungsweise eine Präsenz bei Markus Lanz.
Ja.
Dann habe ich also über eine Stunde noch viel wortreicher, noch viel artikulierter als jetzt genau das versucht zum Ausdruck zu bringen, dass es eben eine unfassbar große Spannbreite gibt zwischen diesen beiden genannten Archetypen und dass man also diesen Freiheitsdrang und auch diesen Willen zum Überleben und zwar nicht nur zum selber, ich will mein Leben retten, sondern auch was die Kultur, was die nationalen Eigenarten angeht, dass das eine Antriebskraft ist, die man nicht nur bewundern kann, sondern von der man wahnsinnig viel lernen kann. Ich habe also mit dieser Redakteurin eine Stunde lang gesprochen oder ich habe gesprochen und am Ende hieß es dann, ja, Herr von Dahlen, das ist ja wirklich interessant, was Sie da gesagt haben, aber wissen Sie, wir sind beim Fernsehen hier, haben Sie denn auch Bilder von sich im Bunker? So, und das meinte die nicht mal böse.
Nee.
Das war nicht mal das so, sie hat das aufrichtig, sie hat mir zugehört aufrichtig aber und
das beschreibt ja schon alles. Das
und konnte sagt aber ja schon alles, als ja. jemand, wo man ja sagen würde, das ist jetzt ja nicht irgendeine zufällige Person, die man so auf der Straße trifft und der man das dann so ungefragt erzählt, sondern jemand, der ja schon die Offenheit und die Neugier eigentlich haben könnte oder vielleicht sogar sollte für die Geschichte hinter der Geschichte. Mhm. Und da habe ich dann, das war auch der Moment, wo ich ein bisschen in mich zusammen gesackt bin und dachte, na vielleicht muss man das auch nicht verstehen. Vielleicht muss man auch nicht als Missionar wieder hierher kommen und von den Ukraine-Erlebnissen erzählen und hoffen oder sogar erwarten, dass das eins zu eins verstanden wird. Für mich ist es ein Jungbrunnen. Wenn ich dahin fahre in die Ukraine, trotz Luftalarm, trotz all den Unwägbarkeiten, trotz des permanenten Benzingeruchs, weil überall die Generatoren stehen, weil man sein Wort nicht hören kann, wenn man aus der Tür geht, weil alles so laut ist und dass das mich trotzdem magisch anzieht, weil ich diese Kraft, diese Willenskraft, diese Schaffenskraft versuchen möchte, mir davon ein ganz bisschen in das Einmachglas abzufüllen, um es mit nach Hause zu nehmen. So wie man das früher mit Sand gemacht hat, wenn man mit dem Rainbow Toursbus nach Lorette Mar gefahren ist und hat dann irgendwie so ein bisschen was von dem Sand abgefüllt und sich ins Reagenzglas zu Hause im Setzkasten aufbewahrt. Ja.
Du bedienst nicht das Schwarz-Weiß-Denken, das ist ja schon mal eines, sondern du bedienst natürlich da was ganz anderes, genau. Und das ist eben auch unpopulär, so wie du sagst. Oder stößt jetzt nicht auf Interesse, großartig, weil es eben die Bilder, die man hat, so ein bisschen relativieren könnte. Und du sagst, du nimmst was mit, aber du lässt ja auch ganz viel da. Würde ich mal mutmaßen.
Also ja? ich hoffe das sehr. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ich habe ja nicht angefangen, ich mache nicht Musik, um eben als emotionaler Messias die Welt oder die Menschen zu beglücken. Wenn das ein Nebeneffekt ist, freue ich mich da sehr. Aber das ist nicht die Motivation. Die ist viel egoistischer. Das hört man vielleicht nicht gerne, aber die ist viel egoistischer.
Nee, da wollte ich dir jetzt auch nicht andichten, aber ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, weil es gibt ja nicht so viele. Habe ich jetzt im Übrigen aber auch keinen Überblick, wie viele Künstler dort hinreisen und Konzerte geben und das auf sich nehmen, weil es geht ja viel bequemer auch.
Das kann ich dir genau sagen. Genau, es geht viel bequemer, wenn du morgens um 5 in Berlin losfährst, bist du um Mitternacht in Kiew. So nah ist das.
Mhm.
Ja. Und dahin zu fahren, also wenn man einfach Angst hat, dann verstehe ich das. Wenn man sagt, das möchte ich nicht, ich habe Familie, ich will da nicht hin, weil ich einfach Angst habe, dann ist das keine gute Idee, das trotzdem zu machen. Es kann aber unmöglich so viele Menschen geben, so viele KünstlerInnen, die so viel Angst haben, dass sie das nicht machen, gleichwohl aber ernsthaft der Auffassung sind, dass sie mit dem, was sie hier zu Hause machen, was sie vor der Kamera machen, was sie auf der Bühne machen, nicht die Ukraine, sondern die ganze Welt retten zu wollen. Und im Prinzip glauben, dass wenn wir doch nur alle das und das und das machen und vor allen Dingen auch nicht machen, dass wir dann erstmal natürlich alle viel bessere Menschen werden. Das haben früher Pastoren gesagt eigentlich, so diesen Duktus. Dann ist man ein besserer Mensch, dann kommt man in den Himmel. Und mit so Nichtigkeiten wie jetzt so einem Krieg vor unserer Haustür, ach nee, komm, lass mal das Klima retten stattdessen. Das ist wichtig jetzt. Ich will das gar nicht gegeneinander ausspielen, aber es ist erstaunlich, wie schnell gewisse Protagonisten bei der Sache sind, wenn es darum geht, das ganz, 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 ganz große Rad zu drehen. Und wenn es aber dann heißt, ja, und du, was ist denn so? Was machst denn du sonst noch so? Außer Spenden sammeln vielleicht. Ist ja auch schon mal was. dann ist man erstaunt, wie ruhig das dann wird.
Aber auch da gibt es ja die Schablonen, in denen man sich schön bewegen kann und auch sicher fühlen kann.
Genau, das sind die Schablonen, das sind im Prinzip die, das sind so diese Cookie-Cutter, das sind so Keksformen eigentlich oder so Kuchenformen, bei denen man ja schon fast das Gefühl hat, dass wenn man der nicht entspricht, dann ist man so ganz eigen. So, dann ist das, dann ist man schwierig.
Ja, danke, dass du uns da mitgenommen hast und uns dein Bild da gezeigt hast. Also jetzt nochmal abschließend, bei Lanz werden wir dich nicht sehen?
Nein.
Ich wollte es nur nochmal bestätigen.
Nein, wissen. Und zwar also ein Nein in Großbuchstaben.
Ja. Okay, alles klar. Was hören wir denn jetzt? Um hier auch, weil wir haben eine gewisse Schwere gerade.
An dieser Stelle möchte ich euch, liebe ZuhörerInnen, mein Kompliment zum Ausdruck bringen, dass ihr es bisher geschafft habt. Ich weiß, dass ich wirklich zu sehr langen und vielen Sätzen neige und dass ich das sehr zu schätzen weiß, dass ihr das bisher durchgehalten habt. Das ist ganz toll.
Du hast hier ein paar Neuerungen reingebracht in diese Show. Das war auch neu. Vielen Dank.
Oh, jetzt hören wir eines meiner absoluten All-Time-Favorites. Wenn man so die Wahl hat zwischen In the Air Tonight von Phil Collins, was musikalisch eigentlich eine ziemliche Kopie ist von dem Stück, was wir jetzt hören, nämlich Mama von Genesis, dann ist mir die etwas, also In the Air Tonight ist eine sehr elegante, ja, Miami Vice erprobte Version von Mama. Mama hat aber eine gewisse Kräftigkeit in sich, die ich in The Air Tonight vorziehe. Und deswegen hören wir jetzt Mama.
Sehr schön. Genesis. Herrlich. Ich weiß nicht, wie lange ich Mama nicht gehört habe. Großartig.
Ja.
Ja, danke dafür.
Ja, also das ist großes Kino. Und das ist einer von den Songs, wo man, ist ja ungefähr 38 Minuten lang, und man wird so bei der Stange gehalten, dass man diesen Spannungsaufbau nicht nur erträgt, sondern auch wirklich genießt, bis dann die Stelle kommt, es gab ja mal Musik, da, die hat man gehört und dann irgendwann hat man so das seinem besten Freund vorgespielt und warte mal, die Stelle jetzt, jetzt die Stelle, jetzt. Die Stelle. Genau. Irgendwann kommt dann dieser Schlagzeugeinsatz diese massiven Drums, die natürlich ja für die damalige Zeit und auch heute natürlich wirklich einen einfach umhauen. Ich habe das große Glück gehabt, tatsächlich in diesem Studio, in dem das aufgenommen wurde, im The Farm Studio auch einmal aufzunehmen. Okay. Und zwar habe ich mit Mike Rutherford von Genesis,
ja,
Gitarrist und Bassist, mal ein Stück aufgenommen. Und da haben wir Teile davon im The Farm Studio aufgenommen. Ah, cool. Und auch Schlagzeug, nicht mit Phil Collins, aber mit einem anderen Schlagzeuger, in diesem legendären Aufnahmeraum. Wenn man dann diesen Teil noch abwartet, wenn also die Stelle kommt, die mit dem Schlagzeugeinsatz, dann klingen die so ganz hart und wirklich massiv. Und da hat man einen Aufnahmeraum gebaut, der gekachelt war. Normalerweise versuchst du einen Aufnahmeraum ganz weich abzudämmen, dass man also eigentlich kein Echo und keine Reflections hört. Und da hat man das extra so, wie so ein Badezimmer im Prinzip, mit ganz, ganz harten Kacheln von Decke und Wand und Fußboden ausgekleidet, damit eben dieser brachiale Schlagzeugsound, den man als Spielender überhaupt gar nicht aushalten kann, weil das so laut ist und weil sozusagen tatsächlich Phil Collins auch bei den Aufnahmen, er hatte also seinen Kopfhörer und da drüber noch so einen Ohrenschützer vom Bau. Also diese riesengroßen Schallschutzkopfhörer, ja, ja, genau, weil er das gar nicht ausgehalten hätte sonst.
Aber das ist doch ein Erlebnis dann auch. Da,
ja, ne? Das ist ein Erlebnis und das muss man echt einfach mal so sagen, das gibt's nicht mehr, ist glaube ich mittlerweile abgerissen worden. Vor ein paar Jahren waren die ganzen Synthesizer von Tony Banks irgendwie auf eBay zu ersteigern, leider. Und das gibt's nicht mehr in das Studio. Mhm. Und das ist eben auch so ein Nukleus.
Ja.
Im Prinzip so. Ja, das Boogie Park von Südengland, so ungefähr, möchte man ja sagen. Ja,
schön. Du bist ja auch eher ein analoger Typ, ne? Oder?
Jein, oder? Jein. Also ich versuche das undogmatisch zu ja? beäugen. Es gibt tatsächlich tolle digitale Synthesizer und wenn ich also jetzt was aufnehme, mache ich das natürlich auch alles digital. Das ist einfach Quatsch, das analog machen zu wollen, weil es kein, also es ist ein bisschen Voodoo, wenn man also jetzt sagt, das muss analog sein und es ja. muss also ein Kabel sein, was bei Vollmond auf links gedreht wurde.
Das biodynamisch ist, angebautes ja, Kabel, ja
das
klar.
Quatsch. Logisch.
Ich wollte sagen, der Weinbezug gerade gar nicht weit.
Beim Wein mag das vielleicht, da mag man das schmecken, aber wenn man denkt, dass man das irgendwie hört bei Musik oder bei einer Aufnahme, ist das wirklich, wirklich Quatsch. Aber ich versuche das Beste aus beiden Welten.
In welcher Welt sind wir denn jetzt hier mit dem Gelblichen?
Ja, von Südengland nach Nordamerika, würde ich sagen, ne? Also wir sind im Napa Valley in Kalifornien. Ich glaube, Kalifornien ist natürlich so die renommierteste Region Amerikas für Wein. Jetzt wissen wir inzwischen natürlich auch, dass Kalifornien, Washington und Oregon sind natürlich so die drei Staaten an der Westküste, die inzwischen sehr viel Wein produzieren. Das Napa Valley hat aber, glaube ich, immer noch so einen sehr eigenen mythischen Ruf. Und da gehört natürlich Betriebe wie Black Stallion dazu. Und Black Stallion ist ein Weinbetrieb im Napa Valley, die Chardonnays machen und also Chardonnay, Pinot und Bordeaux Blends machen. Und das ist jetzt Los Canaros. Los Canaros ist eine AVA. Eine AVA ist im Grunde eine Appellation, also das, was wir in Europa oder in Deutschland, du hast Deutschland als Land, dann hast du die Mosel als Anbaugebiet und dann hast du Österreich-Winkel als Appellation, also als Herkunft, als genauere Herkunftsbezeichnung, im Grunde als Gemeinde. Und so ist Los Canaros eine der wichtigsten im südlichen Napa Valley verorteten AVAs, bekannt für sehr viel Kühle. Kühl ist der Wein, finde ich jetzt nicht. Ich finde, das ist ein ziemliches Schlachtschiff. Das ist schon ziemlich fett und breit.
Aber auch, ich habe schon probiert.
Ich habe nicht. Ich habe schon probiert. Ich warte noch auf die.
Also man muss dazu sagen, dieser Prototyp oder Archetyp Napa Valley Chardonnay ist ja halt viel von Holz geprägt. Und es gibt diesen Unterschied zwischen dem amerikanischen Holz und dem europäischen Holz. Und amerikanische Eiche lässt sehr viel mehr Neuholzanteil im Wein. Das hat, long story short, du baust ja Fässer aus Holz, die werden in der Mitte ausgeflammt, also ausgebrannt und dann wieder ausgewaschen. Und je mehr man diese Fässer ausbrennt, desto mehr Holzgeschmack geht in den Wein über. Und je mehr Neuholz ich nehme, desto holziger wird der Wein. Und in Amerika tendiert man ganz gerne dazu, dass diese Fässer sehr ausgebrannt und sehr neu sind. Und dadurch sind die Weine einfach relativ fett und speckig und dicht und opulent und das hat er alles.
Jetzt dreht er durch, merkst du
es? Ja, aber es ist so, muss man dazu einfach mal sagen. Und wenn man da reinriecht, merkst du das schon, ne? Das ist also karamellig, das ist vanillig, das ist, es erinnert so ein bisschen an Weihnachten, es hat Christmas Spices, es ist einfach wirklich ein Brett. Ich persönlich trinke sowas sehr gerne. Nicht zu oft, weil dann wird es mir auch too much.
Aber das ist das, wo dann, wenn man mal in einen Weinladen sich reintraut, wo die Nase gerümpft wird, wenn man versucht, das mit Worten auszudrücken, ja. Wo also viele, die was auf sich halten, die dann ein bisschen dann erstmal so die Handschuhe anziehen, bevor sie die Flasche anfassen.
Suchst du dir bei der, wenn die Aufnahme hochgeladen ist, genau den Abschnitt raus und spielst den einfach beim nächsten Mal vor. Ja. Das will ich haben, danke.
Sagt ein Bekannter von mir.
Genau, Freunde fragen das. Ja, und wie gesagt, ne, also es gibt natürlich so einige wirklich große Namen, irgendwie in Kalifornien, Napa und Black Stallion ist einer von den ganz großen. Und es ist durchaus ein Betrieb, der sehr prägnante Weine macht, ne? Und das ist, ich glaube, da sind so ziemlich alle Geschmacksknospen motiviert.
Genau, das ist das, was ich immer dann versuche, durch eine Geschmacksexplosion. Ja. Und eben eigentlich ein bisschen überkandidelt und
es ist
und
zu viel von allem.
Zu viel bisschen, von allem, ja.
Aber es ist ganz, irgendwie funktioniert es. Ja. Also ich meine, manchmal ist ja auch dieses einfach von allem 10% zu viel, ist manchmal ziemlich schön.
Ja.
Wenn man das irgendwie zusammenbauen kann.
Und ist das die Traube, ist das das Klima oder?
Das ist das
Holz. Das Holz.
Also das ist auch vielleicht fies. Also es gibt Meinungen, die sagen, ein Wein entsteht entweder im Keller oder ein Wein entsteht im Weingarten. So, und jetzt ist natürlich klar, wir haben es ja gesagt, Biodynamie und Mondkalenderphasen und Präparate ausgeben bei Mitternacht, nackt im Weingarten. Das kann alles durchaus einen Wein verändern. Ob das wahrgenommen wird, liegt, glaube ich, am Ende des Tages bei dir. Also schmeckst du das jetzt wirklich raus oder vielleicht auch nicht. Und hier ist es aber in dem Fall, ist es einfach wirklich die Machweise. Es ist ein Wein, der wurde ganz klar gemacht, damit er so schmeckt. Ich finde das jetzt nicht verkehrt, es ist auch völlig legitim. Man muss es halt nur wissen, also es gibt Chardonnay wächst nicht zufällig im Weingarten so holzig. So, das ist das.
Ah, okay, verstanden.
Ja? Nee, der ist schon gemacht und ich finde ganz, ganz spannend den Weg, den wir jetzt gegangen sind, über diese Weine, wie diese Facetten sich ausspielen können, nicht? Und man eigentlich alle Weine ganz gut fand.
Ja.
Und jeder was für sich hat. Und deshalb kann man auch immer gut sagen, finde ich, von jedem so ein Glas würde ich jetzt immer bevorzugen vor einer Flasche von einem.
Das ist auf jeden Fall, das ist so ein Hans Zimmer Wein. Also der schmeckt irgendwie.
Ja, schön.
Ja, explosionsartig. Ne? Ja. Ich glaube, das ist das, wo wir dann, ja, das glaube ich getroffen haben.
Ja, super, das ist toll.
Fett, freut mich.
Ja, danke schön.
Gerne.
Vielen, vielen Dank.
Wo wir jetzt schon mal in Kalifornien sind, ich habe mich informiert, natürlich ein wenig über dich und rausgefunden, dass du mal eine ganze Zeit lang keinen festen Wohnsitz hattest und quasi als Nomade unterwegs warst. Kann man das so sagen oder wie würdest du die Beschreibung vornehmen?
Ich habe das mal ausprobiert, ja. Es war nie gedacht als dogmatische Lebensweichenstellung, sondern eigentlich um das mal auf Zeit sich zu begucken, wie sich das Leben so anfühlt und vor allen Dingen auch, wie die Heimat sich von außen betrachtet, darstellt. Das war schön und war toll, aber ist vorbei.
Okay.
Ja.
Reden wir nicht mehr drüber? Nee.
Doch, kann man schon machen, aber es ist im Prinzip für mich so wahnsinnig weit weg schon.
Und okay. Ich frage deshalb, weil es ja die Faszination vieler ist, die sagen, ach, das wäre doch mal ganz toll, das zu erleben, weil man ja auch so das Gefühl hat, man schmeißt ganz viel Ballast weg.
Ja, nicht? Also es ist wie so viele Dinge im Leben, wenn man das dann einmal gemacht hat, dann hat das natürlich keinen Reiz mehr. Und ich weiß nicht genau, ob ich das generell als Ratschlag ungefragt verteilen sollte. Das sollte jeder in seinem Leben einmal gemacht haben, weil man nur dann glücklich sein kann oder ein besserer Mensch wird. Das sicherlich nicht, aber wenn die Zeichen sich verdichten, dass man die Gelegenheit hat, so etwas mal auszuprobieren, dann soll man es auf jeden Fall tun und diesem Kompass irgendwie nachgeben, weil es belohnt wird. Aber es ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, es muss natürlich auch typbedingt passen. Das ist nichts für jeden.
Genau, man kann ja jetzt auch ganz einfach sagen, der kann das ja. Künstler, da kann man auch mal ganz schnell seine Zelte abbrechen und woanders auch arbeiten und leben. Wir haben ja irgendwie einen ortsgebundenen Job vielleicht, oder?
Das kann man natürlich so sehen. Ich möchte auch ehrlich gesagt jetzt die romantisierende Vorstellung des Künstlerdaseins nicht zerstören.
Das ist doch einfach am Leben.
Ja, ja. Ja, kann man dann. Natürlich kann man das. Ja. So, wir hören jetzt La Düsseldorf. Es ist eine Gruppe, die aus Düsseldorf kommt. Und war seinerzeit, wir sprechen jetzt von den mittleren 70er Jahren, so ein bisschen der krautrockige Parallelentwurf zu Kraftwerk. Kraftwerk war ja extrem ökonomisch, extrem effizient und haben ja wirklich jeden Ton auf die Goldwaage gelegt, jahrelang teilweise, bis er im Prinzip das Haus verlassen hat, das Klingklangstudio. Und der Düsseldorf war so ein bisschen die wir spielen mal drauf los Version von Kraftwerk. Und wir hören jetzt das Stück Silver Cloud.
Silver Cloud, sehr schön.
Kann man ja schon Ralf Hütter eigentlich hören, imaginär zu diesem Soundbed, der irgendwas von Silver Cloud oder Silberwolken singt. Ist ja auch eigentlich ein Nichtsänger. Wir sprachen ja vorhin von Nichtsängern.
Ja.
Und der macht das ja immer noch ganz tapfer mit seiner Vier-Mann-Kombo als einziger, mehr oder weniger Überlebender jetzt noch.
Du hast ja vorhin auch Tangerine Dream und so weiter genannt. Ja, kannst du sagen, da gibt es ein ganz prägendes Vorbild oder ist das eher so die Masse aus vielem?
Ich muss sagen, dass ich die Effizienz von Kraftwerk sehr bewundert habe, aber dass es mich auch immer ein ganz bisschen abgestoßen hat, weil es so eiskalt, messerscharf seziert war, die Musik. Es ist im Prinzip so ein bisschen das musikalische Pendant so zum VW Käfer. Also alles so ganz effizient und kein Teil zu viel und alles, was man so gerade braucht, um von A nach B zu kommen. Mhm. Und Kraftwerk, bin damit nie wirklich warm geworden, wobei ich natürlich die Effizienz ja eben sehr schätze und bewundere, aber versuche für mich nicht mehr als nötig durchdringen zu lassen. Deswegen ist La Düsseldorf oder eben Tangerine Dream als ein bisschen unkontrolliertere Version von deutscher Elektronika immer ein bisschen inspirierender gewesen.
Tolle Analogie, tolles Beispiel mit dem Käfer, den hörst du nämlich immer raus. Ja? Du kannst ja 10 Autos hinstellen und den Motor anwerfen, du hörst den Käfer mal raus. Gut, das könnte auch ein 356er Porsche sein, aber den Käfermotor, den Boxermotor hörst du immer raus.
Den hört man immer raus und so gesehen hört man natürlich Kraftwerk auch immer raus.
Ja, das meinte ich. Ich lasse jetzt auch hier gerade noch den Wein nachwirken.
Ja.
Also ich überlege jetzt gerade.
Ja, eine Länge.
Welchen ich jetzt nochmal wählen würde von diesen 4 Weinen. Und dann kann man auch noch überlegen, wir haben jetzt ja noch nicht alle Musiken gehört, welches Album ich denn dazu hören würde. Das, finde ich, ist immer eine schwierige Entscheidung. Ich bin sogar froh, wenn man mir das abnimmt. Du bist lieber Herr der Lage, ne? Du hast lieber die Hände an den Reglern.
Na, ich versuche natürlich generell auch immer schon auch Platz und Raum einzuräumen für Unvorhergesehenes.
Ja, ja, nee, wir wollen dich jetzt auch nicht in so einen engen Kasten packen.
Und genau an dieser Stelle unterbrechen wir kurz für unseren Vinyl-Tipp. Und da stellt sich die Frage, bist du bereit, die Tanzfläche zurück in dein Wohnzimmer zu holen? Denn zum ersten Mal überhaupt erscheint das legendäre Album Confessions on a Dance Floor von Madonna in der ursprünglichen Continuous Mix-Version auf Vinyl. Erlebe den Non-Stop-Club-Flow mit Hits wie Hung Up und Sorry. Genauso, wie Madonna es damals beabsichtigt hat. Gepresst auf edlem 2-LP-Silbervinyl. Ein echtes Sammlerstück. Markiert euch den 27. März im Kalender oder sichert euch euer Exemplar jetzt im Pre-Order. Und für alle Sammler unter euch, am 18. April zum Record Store Day folgt das spektakuläre Live-Highlight The Confessions Tour live from London. Auf Starburst Pink und Purple Splatter Vinyl. Madonna, The Silver Collection. Jetzt vorbestellen und den Dancefloor nach Hause holen. Das war unser Musiktipp. Und weiter geht's.
Wenn wir jetzt darüber sprechen oder vorhin gehört haben, mit wem du alles schon zusammengearbeitet hast, und du hast ja nur ganz wenige Namen genannt bislang, gibt es da irgendwie so ein beeindruckendes Erlebnis, wo du sagst, da hattest du sofort so ein Match? Oder wie gehst du an Menschen ran, mit denen du zusammenarbeiten möchtest? Manchmal kommen sie auf dich zu, mal kommst du auf sie zu, mal haben andere eine Idee. Wie wählst du das aus, wer zu dir passt?
Ja, das ist eigentlich ein langer, unruhiger Fluss, wenn man das so nennen möchte. Ja. Es gibt da keine Schema, es gibt da keine Formel. Meistens ist da Glück und Zufall natürlich im Spiel, weil man so etwas, man kann sich nicht zu Hause an den Küchentisch setzen und sich einen Plan machen und sagen, die und die und die schweben mir vor und dann fängt man an, die abzuklappern. Das geht eigentlich nicht. Also es geht schon, aber es klappt meistens nicht. Deswegen versuche ich eigentlich immer so dem Zufall und dann doch bei aller Kontrolle, dem Floaten eine Chance zu geben. Und das ist das, was auch sich eigentlich als am besten herausgestellt hat über die Jahre.
Wenn du jetzt aber doch diese geheime Liste hast, die du uns nicht verraten willst, stünde da jemand drauf, wo du sagst, mit der Person würde ich gerne mal zusammenarbeiten?
Ja, diese Liste gibt es natürlich, diese imaginäre, die ich aber mit mir selber abmache. Es gibt einen Namen, der schon seit vielen Jahren, mittlerweile schon fast als ein Running Gag immer wieder auftaucht, und zwar ist es Neil Tennant, der Sänger von den Pet Shop Boys. Ich bin großer Pet Shop Boys Fan. Ich finde, es ist eine unfassbar unterschätzte Band, die immer so ein bisschen, klar, mit denen schon fast schlageresken Gassenhauern in Verbindung gebracht wird. Ich finde aber die ganze Art, wie sie sich inszenieren, wie sie ihr Design machen. Es gibt ein Bildband, der alle Plattencover und alles das, was jemals von und für sie designt wurde, analysiert. Ja. Programmhefte, Anzeigen, alles Mögliche. Also es gibt wenige Bands, die sich auf der einen Seite immer wieder versuchen, neu zu erfinden, aber gleichzeitig ohne jetzt in so einen Copy-Paste, wir wissen, wie es geht, Duktus zu verfallen, sich versuchen, dem Leben und vor allen Dingen auch der musikalischen Herausforderung zu stellen. Und das sind die Pet Shop Boys. Und die Stimme natürlich von Neil Tennant ist ein wunderbarer Hallträger. Ich liebe ja Hallgeräte und das Lexikon 480 ist ein sehr berühmtes Hallgerät, was in den 80er Jahren erfunden wurde. Ein riesengroßer Schrank.
Ja?
Der also wirklich einen ganz besonderen Hall gerade auf Stimmen generieren kann. Und es gibt Stimmen, da ist das störend und verklebt eigentlich alles. Und es gibt Stimmen, die sind wie dafür gemacht. Da hat man wirklich so eine seidige, vokale Fata Morgana auf einmal, die man da hört. Und das ist auf der einen Seite Sandra und auf der anderen Seite Neil Tennant. Es war jetzt kühn, oder? Die beiden in einen Satz zu bringen.
Ich weiß gar nicht, ob ich darüber hinweggehen soll. Oder ich lasse es sacken, würde ich mal sagen. Ja. Das macht man ja. Aber das hoffen wir, dass das noch klappt. Mit Neil Tennant. Und gibt's denn da aktive?
Man soll nie sagen, es kann durchaus sein, dass das vielleicht doch noch eines Tages irgendwie passiert. Er macht ja einen noch einen sehr fitten und beweglichen Eindruck. Ich bin mir aber gar nicht so sicher, ob das, ja, ich liebe die Idee, dass das ein Traum bleibt.
Wir werden es verfolgen.
Ja.
Ob es denn sich doch noch durch irgendwelche Umstände, Zufälle, glückliche Begebenheiten oder sogar Fügungen ergibt.
Wer weiß das schon.
Ich muss leider eins sagen, wir sind am Ende.
Wir sind am Ende
unserer Show. Und hiermit schon die Einladung, nochmal wieder uns zu besuchen, ein andermal. Wenn denn wir wieder sagen, herzlich willkommen, Christopher von Dahlen. Und da wollen wir ja nochmal ganz tief einsteigen. Wir wollen auf jeden Fall in Hamburg in die Barclay Arena kommen.
Kommt gerne dahin.
Ja.
Würde mich sehr freuen. Da gibt es auch Surround Sound. Wir machen das Ganze ja also auch live in Surround Sound. Da werden ganz viele Lautsprecher aufgehängt in der gesamten Halle, dass also von überall der Sound und der Ton kommt. Und da freue ich mich sehr drauf.
Oh, ja, okay, super.
Sehr drauf.
Und ihr anderen, die ihr nicht in Hamburg seid, schaut mal in die Shownotes, denn da könnt ihr sehen, wo Christopher mit Schiller überall unterwegs ist. Sagen auch einige Schiller zu dir?
Ab und zu schon, ja. Da habe ich früher immer so ein bisschen erschrocken zu Boden geblickt, betreten. Ja, mittlerweile ist es aber, habe ich das, höre ich das sehr gerne.
Und dann klären wir auch nochmal auf in der nächsten Runde, warum Schiller Schiller heißt. Oder wollen
endlich.
Wir
eigentlich? Die habe ich noch nie gehört. Die
hat
Frage.
Er noch nie gehört.
Oder
vielleicht wird das auch nie verraten. Und das war jetzt die längste Einleitung für den Pet Shop Boys Song. Sorry.
Ja, wir hören ein Stück, das sehr unbekannt sein dürfte. Das ist aber ehrlich gesagt für mich so the quintessential Pet Shop Boys, zumindest aus ihrer 80er Schaffensphase. Das Stück heißt King's Cross, hat eine wunderbare, weite, breite, epische Atmosphäre, hat eben vielleicht nicht diesen vordergründig einzuordnenden Schlager-Appeal, aber halt dann nur auf Englisch, sondern es ist ein bisschen mehr Klangmalerei und ist, wenn man so will, eine Ode an den gleichnamigen Bahnhof in London, King's Cross von den Pet Shop Boys.
Und der Bahnhof ist ja auch immer ein Ort der Begrüßung und der Verabschiedung und wir machen die Verabschiedung. Say hello and wave goodbye sozusagen.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Ja, und schön, dass du da warst.
Mensch, danke fürs Zuhören, das ist ganz toll. Sind
ganz schön deep unterwegs, ne? Bin noch ganz begeistert.
Danke für die Gelegenheit, danke schön für die Gelegenheit, das hier machen zu können. Danke
Vielen
sehr.
Dank.
Danke sehr.
Super. Die Weine, die wir heute getrunken haben, könnt ihr alle im Onlineshop von Feinkost Käfer bestellen. Schaut mal vorbei in der Prinzregentenstraße in München oder bestellt online unter www.käfer-online.de. Und wir sagen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart bei dieser Folge von Vinyl und Wein. Wir haben uns sehr wohl gefühlt. Freut euch auf die nächste Episode von Vinyl und Wein. Und in der Zwischenzeit freuen wir uns, wenn ihr vielleicht mal in die alten Episoden reinhört, uns bewertet, liked und Kommentare schickt. Seid beim nächsten Mal wieder dabei bei Vinyl und Wein.